herzlich willkommen zur 663. Ausgabe des Sneakpods. Wir öffnen jetzt gleich eine teure Flasche Scotch und besprechen vorher für euch den Film The Gentleman.
Das stimmt so.
Mit mir hier unser Barkeeper Christoph Perner.
Hola, Trio.
Ja. Und der Mann mit dem Drehbuch in der Hand, das ist Robert Krüger.
Si, Raimondo. Raimondo wird dann wohl gespielt von Stefan Hesberg.
Hola, hombre. Das war ja auch kein Spanier. Das macht aber nichts.
Ich glaube, er hat ihn nur so genannt, um ihn zu verarschen. Ja.
So, wie ihr letzte Woche schon gehört habt, hat uns Robert mit The Gentleman, also mehrere, weil wir hatten eben die Diskussion, versorgt und erzählt uns jetzt, worum ging's.
Ja, das möchte ich gerne tun. Das hier ist ein Guy Ritchie-Film. Ich habe neulich, da muss ich jetzt einen kurzen Einschub machen, ich habe neulich einen Tweet gelesen, wo jemand schrieb, dass sein Sohn ganz begeistert, also dass der gerade so einen Mind-Blown-Moment hatte, als er gelesen hat, wenn Leute von einer Primadonna schreiben, dass sie nicht Pre-Madonna meinen vor Madonna, sondern dass es eine Primadonna als solches und dass dem Sohn gerade mindblown sei. Jetzt sind wir hier aber bei Guy Ritchie, das heißt, man könnte wirklich von Pre- und Post-Madonna sprechen.
Oh, fantastisch.
Das ist mir in diesem Augenblick gerade in den Kopf geschossen. Ich muss das jetzt einschieben.
Hätte ich das gewusst, ich hätte die ganze Anmoderation anders geschrieben.
In dem Augenblick ist es noch nicht im Kopf, es tut mir leid.
Das ist Post-Madonna hier.
Das ist Post-Madonna Guy Ritchie. 2019.
Christoph, ich hätte dich als Primadonna vorstellen können.
Ja. Herrlich.
Es wurde ja immer gesagt, dass seine Filme nicht so gut seien, während er mit Madonna irgendwie, aber es ist, zurück zu diesem Film.
Die war nie gut.
Okay, da kannst du jetzt, da kommen wir gleich dazu. The Gentleman, 2019er oder so knapp, in Deutschland ist er erst 2020 angelaufener Film von Guy Ritchie mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle und in weiteren Rollen sehen wir noch, Charlie Hunnam, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist irgendwie so Sons of Anarchy und sowas. Und Hugh Grant vor allem noch. Ja, worum geht's? Von Matthew McConaughey.
Ist jemand Großes dabei?
Bestimmt. Ich übersehe bestimmt jemanden, aber.
Ach, hier, Colin Farrell.
Colin Farrell, richtig. Wobei, das ist ja nicht mehr so eine wahnsinnig große Rolle. Aber eine coole.
Oh. Ich habe ihn wieder nicht erkannt.
Hatte auch eine sehr große Brille.
Mega Frisur, muss ich sagen. Mega. Ja, finde ich super gut. Entschuldigung,
Matthew McConaughey ist ein Amerikaner, der allerdings in England lebt und sich dort ein Drogenimperium, er verkauft Marihuana, aufgebaut hat, wo er ein relativ elaboriertes System hat, wie er das schafft, sehr viel Gras anzubauen und diese Farmen so zu verstecken, dass er nicht erwischt wird und damit eben so zu einer Art Unterweltkönig im Marihuana-Bereich aufgestiegen ist. Und er plant, sich zur Ruhe zu setzen und dieses ganze Business mit allen Farmen und allem Logistik und seinem Vertriebsnetzwerk und alles, was da so dranhängt, zu verkaufen. Und naja, das gibt dann natürlich einen gewissen Aufruhr, als sich das rumspricht in der entsprechenden Szene und er möchte das halt irgendeinem anderen Drogenkönig, was weiß ich, der macht in irgendeiner anderen Droge oder ich weiß nicht so genau, dem will er das verkaufen und dann kommen aber noch ein paar andere und sozusagen, es wird uns am Anfang so erklärt, hat er so einen Off-Dialog, wo er uns sagt, du musst der König sein und niemand darf das anzweifeln, weil also, wenn du Schwäche zeigst, dann kommen die Haie. Und hier wird es eben diese Tatsache, dass er sich zur Ruhe setzen will, wird ihm so ein bisschen oder hat man den Eindruck als Schwäche ausgelegt und dann kommen eben die Haie und versuchen irgendwie den Preis zu drücken oder ihm das Ding so abzunehmen oder sonst wie. Und da muss er sich eben durchwurschteln. Und erzählt wird uns das Ganze in einer Unterhaltung zwischen einem Privatdetektiv, der von Hugh Grant gespielt wird, der sich mit dem mit der rechten Hand von der Matthew McConaughey-Figur, die Charlie Hunnam spielt, Ray, in dessen Wohnung unterhält oder in dessen Haus Und der erzählt ihm quasi so, was er an privatdetektivischen Informationen zusammengetragen hat und versucht ihn damit zu erpressen. Und man weiß deshalb nicht immer, ob das alles wirklich so stattgefunden hat, weil das ja die Erzählung des Privatdetektivs ist, der auch mal so hin und wieder ein bisschen freihand die Lücken füllt, wo er es nicht so genau weiß und sich dann so ausmalt, wie das wohl abgelaufen ist. Und das kriegen wir halt so erzählt und dann eben bebildert. Und irgendwann
holt diese... danach ja dann noch mal anders bebildert, gell? Wie,
genau.
Korrigiert.
Story.
Genau, und dann dann fängt irgendwann diese Unterhaltung, fängt irgendwann sozusagen die Jetztzeit ein und überholt die dann auch. Und dann geht das dahinter noch ein bisschen weiter. Aber so ist das halt ineinander montiert. Und ja, da sehen wir dann, was das für ein Problemfeld aufwirft, wenn man versucht, ein multimillionenschweres Drogenimperium zu verkaufen.
Ein Problem, das wir alle zum Glück nicht haben.
Nö, aber die 400 Millionen hätten wir schon auch gern, oder? Also ich würde die nehmen.
Ja, aber... ja.
Aber bitte ohne diesen Sack an Schmerzen.
Ja, das ist halt immer die Frage, was du dann so dazu kriegst. Ja. Weißt du, 400 Millionen und dann irgendwie drei von diesen englischen Landhäusern ohne diese schicke Plantage unten drunter, die aber 600 Millionen in der Reparatur kosten und du wirst sie nicht los. Ist irgendwie auch...
ja. Du musst dann irgendwann nur noch im Ostflügel wohnen und den Rest verfallen lassen.
Ja, sowas. Oder die 20 Millionen, die Fletcher kriegt, da muss ich aber diese scheiß Brille tragen, diese Orange, das ist auch alles doof.
Aber den gelben Anzug vom Schluss.
Ja, okay.
Stefan. Ja, genau. Stefan, fang doch mal an, weil der Christoph will gleich nur meckern, habe ich das Gefühl.
von dir
erwarte ich mir
durchblicken lassen.
Von dir erwarte ich mir ein bisschen Positives.
Du hoffst, dass ich dir Unterstützung kriege. Also ich muss sagen, ich habe den Film wie eigentlich immer auf Englisch angefangen und musste dann irgendwann umschalten, weil es mir zu kompliziert wurde und vielleicht war ich auch müde, aber eigentlich nicht sehr. Und fand es halt unglaublich schwer zu verstehen, weil der mit dem und dann kommt der und dann kommt wieder der und dann tauchen wieder die Leute auf, die ich ja nicht so gut erkenne und das macht es irgendwie, finde ich, schon sehr schwer. Aber allgemein ist es schon so meine Art von Film, wie die miteinander agieren, wie das dann hintenrum und nochmal und ein zweifacher Boden. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Ich fand es zwischendurch ein bisschen viel so Talking Heads. Also natürlich ist die Situation, der eine erzählt es dem anderen, aber man hätte es auch zeigen können. Und es ging dann so ein bisschen ins Gelaber ab. Aber sonst...
Guy Ritchie-Film, gell?
Ja, ich habe auch sowas befürchtet, dass du das sagen wirst. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, also dass das für mich so ein Stil ist, den ich kenne, aber ja, es war jetzt so. Ja, okay. aber sonst, wie gesagt, ist halt meine Art von Film, hat es auch nicht schwer gehabt, deswegen, dass ich ihn mochte. Also, dass ich da auch weiter gucken wollte, dass ich da nicht 4 Tage draus gemacht habe, sondern es irgendwie nahezu in einem Rutsch durchgeguckt habe, zwischendrin vielleicht mal aufgestanden und ein Getränk geholt oder so. Geht es euch da auch so, wenn die Leute im Film so coole Sachen saufen, dass man dann sagt, ach, jetzt so ein Drink, das wäre schon schön?
Geht mir schon auch so, ja.
Da bin ich
ein bisschen schon.
Mich sehr anfällig
für. Ich habe nur dummerweise Rye dazu getrunken. Irgendwie, ich habe meine Flasche Rye aufgemacht, eingegossen und gerade so das Glas zur Hand genommen. In dem Augenblick sagt Hugh Grant in einer der ersten Szenen, oh, 1.300 € Scotch. Und ich denke mir so, oh Mist, gerade Rye ins Glas.
Ja, Glenfarclas war das, glaube ich, gell?
Ja. Christoph, wie mundete dir dieser Film? Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, Guy Ritchie. Du hast vorhin sowas gesagt wie, und so wurde der dann montiert oder so, der Film oder die Szenen oder so. Und das ist eigentlich eins der Zentralen, was mir nicht schmeckt, dass das alles so überkonstruiert und übermontiert ist und so, ja, und hier noch ein Twist und hier noch eine coole Type und hier noch einen dummen Spruch und ist mir alles so ein bisschen zu überambitioniert in allem. Also ist auch so gewollt cool, die sind alle so ultra cool und die Twists sind so cool und es ist mir alles zu viel. Also so wird alles, ja, wir hatten doch damals Rock'n'Roller, glaube ich, auch in der Sneak gesehen, oder? Und da
kann sein.
Es ist genau der eine Guy Ritchie-Film, den ich nicht, glaube ich, gesehen habe.
Und ich meine, du hast den mit uns gesehen, aber vielleicht hast du auch vergessen. Weil eben genau das unheimlich viel gewollt, unheimlich viel und hier noch ein Twist und hier noch ein paar coole Typen und hier noch eine Gang und hier noch das und hier noch super cool. Und am Ende ist es halt dann nur alles irgendwie Staffage. Also nee, ist irgendwie nicht, ist, also vielleicht finde ich es auch nicht erwachsen genug oder so, ich weiß es nicht. Es wirkt mir so ein bisschen kindisch. So dieses, ja, okay, wir machen alle mal ganz arg einen auf dicke Hose. Und zwar nicht nur die Protagonisten, sondern auch der Regisseur durch die Protagonisten. Und der schneidet auch noch. Und der Kameramann und alle machen unfassbar auf dicke Hose. Und das ist mir einfach zu viel.
Also ich mochte den Film. Aber ich mag gerne Guy Ritchie-Filme generell, vielleicht bis auf diesen Sherlock Holmes, den fand ich so ein bisschen schwach. Aber so die alten Sachen auf jeden Fall, Snatch und Bubel, Dame, König, Gras.
Die habe ich, glaube ich, beide auch mal geguckt. Die mochte ich auch nicht so.
Aber du hast Codename Uncle, glaube ich, mal hier gefeiert.
Echt?
Ja, ich erinnere mich. Gesehen. Also aber das ist genau das, was ich von ihm erwarte und was ich dann auch kriege. Also
ja, klar,
dieses Polierte irgendwie, was so Kameramoves, lustige Gags von was ist ich, wie der Typ da aus dem Fenster fällt und dann fällt der andere von der Brücke und dann hast du so dieses und der nächste Spruch dahinter ist dann irgendwie so, das wird mir hier langsam zu einem Muster und du hast das Muster einmal auf der Sprachebene, einmal auf der Bildebene und dann nochmal irgendwie wie du sagst, dieses Polierte und jeder darf mal so den Show-off machen, ja. Diese Szene am Anfang in der Bar, wo das Bier in Slow-Motion gezapft wird und dieser Zapfhahn geht zusammen mit der Kamera runter und so. Jeder darf dann nochmal so, guck mal, was ich noch kann.
Ja, genau.
Aber
genau.
Aber dann ist halt auch die Geschichte ist irgendwie, das ist durchaus spannend. Es sind ein paar coole Sprüche drin, ja, es sind ein paar Schockmomente drin, es ist lustig. Also es liefert halt auch auf ganz vielen Ebenen auch woran man Spaß haben kann. Und dann nehme ich auch gerne mal so ein bisschen cool gemachte Bilder und zumindest auch keine Wackelkamera oder zumindest nicht, wo sie nicht hingehört. Also das war alles sehr slick gemacht und es hat mir Freude bereitet.
Sehr glatt und cool,
schon
aber wenn man keinen Bock drauf
handwerklich
hat.
Handwerklich sehr sauber, genau. Handwerklich sehr sauber, aber irgendwie stößt es mir auf. Also
ich meine natürlich, was Stefan sagt, das ist halt Guy Ritchies Stil, dieses enorm viele Personen, die auf mehrere Arten immer miteinander verwoben sind und ständig noch eine Connection zwischen zwei Figuren, die bisher nichts miteinander zu tun haben, die dann nur erwähnt wird, wo du dann aber dem folgen musst und es dir merken musst, sonst verstehst du die Szene 7 Szenen später nicht. Und wenn dann natürlich Gesichter und Namen schwierig, dann schwierig. Aber das macht's dann halt auch so. Jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Ihr meckert ja immer, wenn ich nur englische Worte sage. Rewarding auf Deutsch.
Belohnend.
Ja, danke. Wenn du dann am Ende.
Frag doch einfach.
Das Ganze mache ich ja gerade. Wenn du dann das ganze Puzzle dann aber auch zusammen hast und hast quasi bis dem allen gefolgt, hast bei allem aufgepasst und am Ende kapierst du, wie das große Ganze zusammengehört. Das mag ich dann auch immer sehr. Also sowas macht mir dann Freude, dem hinterher zu puzzeln und zu verstehen, der hat dem das verraten, dann hat der den beauftragt und das ist, ich habe solche Gangster-Movies so, die es nicht ganz so ernst meinen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein bierernster Mafia-Film, wo alle sich nur ständig gegenseitig umbringen wollen, dass es nichts zum Lachen gibt. Das hier ist so dieselbe Abteilung Leute, so Drogengangster, wie bei der Mafia auch. Aber die hier sind so lustig inszeniert, ohne dass das jetzt eine Komödie ist, die ständig Schenkelklopfer raushaut. Aber man kann da halt an vielen Stellen schmunzeln, auch wenn das an manchen anderen Stellen dann wieder sehr blutig ist. Und ja, ist halt ein bisschen so selbe Art wie Tarantino, aber dann doch halt irgendwie anders. Es ist dann irgendwie so der britische Tarantino so ein bisschen.
Ja, schon ganz anders.
Und das Gelaber hat dich nicht gestört? Dass der in jeder Szene alles erklärt, obwohl man es zeigt? Also da saß ich ja drin und dachte mir so, oh, jetzt dreht der Robert gleich durch. Das muss ja echt nicht sein.
Das stimmt, normalerweise würde mich das triggern, aber dadurch, dass das hier so verpackt ist, es ist manchmal ein bisschen viel, das gebe ich zu. Und an manchen Stellen ist auch das Drehbuch ein bisschen dünn. Also es gibt dann so ein paar Sachen, die werden dann einfach, es gibt, also ich will jetzt nicht spoilern, aber am Ende gibt es eine Szene, sagt Ray dann aber auch, ja, das wusste ich schon. Und dann gibt es so ein, zwei dünne Bilder, die uns erklären sollen, dass das alles aber doch ganz anders war. Und das fand ich so hinkonstruiert. Also das sind so Momente, wo die Story oder das Drehbuch einfach so Abkürzungen nimmt, um dann noch irgendwas wohlfeil hinzuerklären.
Da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt den Film zum zweiten oder zum dritten Mal schaue, sehe ich dann in diesen Szenen vielleicht eben die diese Auflösung. Und dann hätte ich es wieder elegant gefunden. So, ja, okay, wenn ich da an der Stelle nicht im Vordergrund das vorbeifahrende Auto als Beispiel, wie auch immer, gesehen hätte, sondern hinten geguckt hätte, dann hätte ich da das und das gesehen. Dann finde ich es wieder elegant.
Glaube ich nicht, dass der Film so gemacht ist, oder dafür gemacht ist, sondern der zeigt genau das immer in dem Moment, wo er es zeigen will. Also ich glaube nicht, dass der dafür gedacht ist, dass man im Hintergrund irgendwas guckt oder... Das ist ja, dafür ist er zu rund. Das ist einfach sehr rund montiert alles.
Das glaube ich auch nicht, dass du das da entdecken wirst, weil ich, ja, du sollst das erst in dem Augenblick erfahren. Das ist natürlich schon so, klar, man kann sich eigentlich fast darauf verlassen, dass das keiner sieht beim ersten Gucken, aber
das
ich glaube nicht, dass es da ist. Ja.
Hier bei diesem Highschool-Film, Christoph, den wir immer gucken oder früher immer geguckt haben.
Ja.
Rules of Attraction. Ja, genau. Wo dann auch im Hintergrund immer mehr Sachen, also je öfter man den Film schaut, umso mehr Sachen entdeckt man, die auch drumherum noch passieren und eben die Geschichte noch weiter erzählen. Und
weil der ist eben genau darauf konstruiert und das macht Guy Ritchie nicht. Guy Ritchie macht ja im Endeffekt genau das. Ich würde gar nicht mal sagen, was du vorhin gesagt hast, er zeigt die Sachen und redet es nochmal drüber, sondern im Endeffekt erzählt er eine Geschichte und illustriert es mit Bildern. Also wie als würde man ein Buch anschauen mit Bildern. So, es wird einem was vorgelesen und dann, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wird das Ganze noch in Bildern gezeigt.
Wie so ein Musikvideo und, ohne Ton, ohne Band.
Und dann wäre es ja Quatsch, wenn man im Hintergrund mehr zeigt als das, was man erzählt. Also wenn ich Sinn der Sache. Aber ich habe eine andere Sache, wo ich gerne wüsste, ob ihr das ähnlich empfunden habt. Habt ihr auch so einen Anklang von antisemitischen Klischees verspürt? Mir hat es manchmal ein bisschen sauer aufgestoßen, an mehreren Stellen. Ging es euch auch so?
Weil der Jude der Böse ist, oder?
Ja, erstmal, weil es ein Klischee, der Geldsack, der jüdische Geldsack. Nee, aber auch, weil dauernd betont wird, der Jude. Also es wird halt immer an jeder Stelle, wo es überhaupt nicht nötig ist, wird er als der Jude. Und dann noch die andere Szene mit der Dockery, wie sie ihn, unseren Protagonisten warnt vor irgendjemanden und darauf irgendwie auf ihr jüdisches Gespür vor Gefahr oder sowas, fand ich irgendwie total strange. So, das hat sie in ihren Genen, in ihrem Blut, weil irgendwie so viele Juden ermordet wurden, deswegen spüren das Juden besser, wenn Gefahr droht oder wenn Leute böse sind. Das fand ich total strange.
Ich kann es schlecht beurteilen, aber ich hatte den Eindruck nicht, weil das macht der Film auch mit vielen anderen Gruppen quasi. Also der Film, der Chinese wird dauernd Chinamann genannt und irgendwie wird
das, ja, das auch
bei jedem zweiten Satz erwähnt.
Ja, ja, klar.
Und auf dem Schwarzen wird irgendwie, gibt es ja diese eine Szene, wo er sagt, du schwarzes Arschloch oder so oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Und der eine findet sich rassistisch angegangen und der andere erklärt ihn dann aber lang, dass er nun mal ein Arschloch
bist schwarz
ist
und
er ist
schwarz.
Also das sind ja nur Fakten in der Stelle. Klar. Und der dann aber auch nicht mehr widerspricht, so nach dem Motto, ja, stimmt, ja, ich bin schwarz,
stimmt.
Könnte sein. So, insofern, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach so eine weitere in dieser Reihe von Sachen, auf denen so rumgehackt wird.
Ja gut, er will natürlich da irgendwie so ausreizen, wie weiter gehen kann.
Sowas, genau, ja.
was halt verunglimpfende Sprache angeht. Aber ich hatte, also bei den Juden hat, weil er eben auch, wie du sagst, so dieser Geldsack, der hat halt keine anderen Eigenschaften, außer dass er eben der reiche, böse Jude ist, der unbegrenzt viel Geld hat und einen übers Ohr haut. Oh, das fand ich irgendwie so unangenehm.
Die nehmen sich aber alle nix, ne? Also ich meine, der ist der Chinamann nicht besser und er selber erst recht nicht. Er ist halt der.
Ja, natürlich.
Mir ist es erst aufgefallen, als ich aufs Deutsche umgeschaltet habe.
Ah, vielleicht lag es daran.
Also vielleicht
sind Deutsch geschaut.
Ist es auch so, dass man da einfach irgendwie anders getriggert wird, wenn das jemand so abschätzig der Jude benutzt.
Weil kann sein, ja.
Eben schon schon so genutzt wurde oder immer noch wird, ja. Leider.
Ja, klar, weil es stärker belegt ist, wenn wir es im Deutschen benutzen, der Jude.
Und wenn das im Englischen vielleicht, wie gesagt, vielleicht habe ich auch an dem Tag keinen guten Tag gehabt und habe es nicht richtig gehört, kann natürlich sein, aber da ist es mir nicht so aufgefallen, dass das so, ja, antisemitisch abwertend gemeint ist oder antisemitisch. Ist ja schon
ab. Also es war, für mich war es auch nicht eindeutig antisemitisch, aber es war so so ein Hauch Unbehagen, so antisemitische Klischees irgendwie so. Hm.
Als es auf Deutsch war es für mich auch so, wow, nee, was soll denn das jetzt?
Ja, genau. habt ihr neulich, mal ein bisschen was anderes, habt ihr diesen Netflix Jahreszusammen, wie nannte sich das? Death to 2020 oder sowas nannte sich das, glaube ich. Das war so eine Mockumentary, nennt man es, glaube ich. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Habe ich vergessen hier zu besprechen, war auch nicht so wahnsinnig doll, war, ja gut, das Jahr 2020 ist jetzt nicht so wahnsinnig, ja, also, ja, halt Corona und Trump, viel mehr ist ja nicht passiert. Aber da hat Hugh Grant mitgespielt und hat da auch so einen, ja, im Endeffekt so, der die Hintergrundstory, das Ganze so ein bisschen zusammenhält, der hat da einen, ich glaube, ein Professor, der immer interviewt wurde, gespielt und wurde auch extrem auf alt gemacht. Und jetzt hier musste ich ein bisschen schmunzeln, weil er jetzt ja wieder so alt ist, wo ich mir dann dachte so, ah nee, der ist jetzt so alt. Wir haben den nur in Erinnerung als den jugendlichen Liebhaber. Aber der ist halt jetzt echt ein alter Mann und ist aber hier schon auch ein bisschen überzeichnet, gell? Also der, ich weiß nicht, der,
ja.
Man hat halt so das Gefühl, der will jetzt auf seine alten Tage nochmal ganz aus seinen alten Rollen raus. Und ja, weiß
gut,
nicht.
Gut, aber ich meine, finde ich aber auch gut. Ich meine, klar, den jungen Liebhaber kann er einfach nicht mehr spielen und das kann er schon länger nicht mehr. Und
er ist ja auch immer noch super sympathisch und so schlitzohrig und so. Aber halt ist echt ein alter Mann. Also
wir haben es ja letzte Woche bei George Clooney irgendwie auch gesehen, ne? Da so diesen Charming Boy, das geht bei George Clooney vielleicht noch irgendwie, wenn man ihn entsprechend durch die Maske jagt. Und irgendwann kommt dann natürlich, wenn du Glück hast, so ein Sean Connery-Charme, den du bis in die 70 reinmachen kannst. Aber musst du dann nach anderen Rollen suchen. Ich fand es erstaunlich gut funktioniert, Hugh Grant, den ich auch nicht abgespeichert hatte, als er geht mal hin und erpresst die Mafia um 20 Millionen Dollar. hat aber funktioniert irgendwie. Also.
Ja, er ist halt so ein Schlitzer.
Ja.
Ja, wollen wir Punkte dranhängen oder habt ihr noch Aspekte, die ihr beleuchten wollt?
Ich glaube, ich habe nichts mehr. Ich habe wenig aufgeschrieben zu dem Film. Ja, nee, ich habe nichts mehr.
Nee, ich habe auch nichts.
Dann fange ich einfach mal an. Ich mochte ihn sehr. Ich gebe ihm 8 Punkte, weil er mich ziemlich gut unterhalten hat und weil ich Matthew McConaughey als so einen sehr schmierigen, enorm von sich überzeugten, glatten Arschgeigen-Gangster-Typ ziemlich gut besetzt fand und den Film an sich mochte. Und ich muss sagen, Charlie Hunnam heißt er, glaube ich, der Schauspieler, der den Ray gespielt hat, also seine linke Hand oder seine rechte Hand, besser gesagt. Ich habe nachgelesen, wie gesagt, Sons of Anarchy scheint so sein Claim to Fame zu sein.
Der hat für Guy Ritchie auch schon mal König Artus gespielt, auch nicht wahnsinnig
genau.
Gut.
Ich hatte den bisher noch überhaupt nicht wahrgenommen und ich fand den, also er hatte einen enorm schönen Bart und
das stimmt.
Überhaupt die Klamotten und die Wohnung.
Matthew McConaughey war toll gekleidet. Alter Schwede, ich war sehr
neidisch. Alles super aus. Der ganze Film sah super aus. Da sind wir uns ganz einig.
Also ich will diesen Grill und ich will diese.
Ich glaube, das ist unpraktisch. Also
wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Also wenn du nachlegen musst, du dir erstmal die Finger verbrennst.
Wenn du Kinder da dran setzt und die Teile des Tisches nicht berühren dürfen.
Er wärmt dir die Beine und brät dir den
verbrennt dir die Hände.
Super.
Ja. Und verbrennt dir die Hände. Ja. Was ich nicht verstanden habe, ist, wieso hat die Küche, in seine Küche, den absolut gleichen Look wie die Küche in dem Haus, wo er die Junkies rausgetreten hat. Das war absolut dasselbe Design, das müsste aus derselben Küchenserie gewesen sein. Das habe ich nicht verstanden.
Vielleicht haben sie es hintereinander im gleichen Set gedreht oder so.
Irgendwie so, genau. Ja.
Hier, stell mal den Kühlschrank von links nach rechts. Okay, passt, andere Küche.
Genau,
andere
Küche. Die Wände ein bisschen enger zusammen und dann nehmen wir das.
Schmeiß einmal jemand Matsch gegen, fertig.
Genau so war es. Wahrscheinlich war es wirklich genau so.
Wir lachen jetzt.
Ja. Okay, Punkte. Wer also, jetzt nächste?
Wer hat vorgeschlagen? Ich weiß schon wieder nicht mehr.
Der Bob.
Der Bob, ja, dann fang du an.
Der Bob hat schon 8 Punkte gegeben.
Acht Punkte, oh, das ist bei mir verloren gegangen. Okay. Stefan?
Ich gebe 7,5. Ich fand den Film auch gut. Ja, und insbesondere, das haben wir jetzt eben ganz am Schluss erst besprochen, den Look, die Kleidung, es war super. Aber ich fand es irgendwie ja ein bisschen zu schwer zu verstehen, deswegen Abzüge. Christoph?
Also ich muss eingestehen, der ist schon gut gemacht und der ist schon glatt und rund und aber also mir gefällt er einfach nicht. Ich finde den zu gewollt, zu cool. Wie gesagt, diesen leichten antisemitischen Anklang mochte ich nicht. Ich mochte einfach einiges nicht. Ich weiß nicht, obwohl ich saß so drin und wirklich so zwei, wie heißt es, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. So mag ich ihn jetzt oder mag ich ihn gar nicht oder nur ein bisschen oder ist er mir egal? Es war alles so, 6 Punkte gebe ich.
Okay. Das bringt uns doch direkt zur Droge der Wahl.
Ja.
Welchen Scotch hast du rausgeholt, Christoph?
Die Flasche ist noch gar nicht offen, merke ich gerade. Ich trinke Talisker Storm von der Insel Skye.
Für 1600 Pfund.
Nicht, wenn man ihn bei Amazon kurz vor Weihnachten kauft. Da kostet er, glaube ich, so 25 oder so.
2500 Pfund.
Genau. Von 1500 auf 25 runtergesetzt. Oh Gott, jetzt habe ich es eingegossen wie ein Wasser. Es wird lustig heute.
Im Wasserglas halb voll, oder wie?
Kannst du jetzt
nicht ganz halb voll, aber fast. Oh Gott. Ja, wird super.
Irgendeiner noch diesen Film nochmal zitieren, irgendwie so, du kannst auch so einen 1500-Euro-Schnaps eh nicht von einem 30-Euro-Schnaps unterscheiden. Vor allen Dingen nicht, wenn du diese Menge getrunken hast, dann ist hinterher wurscht.
Ist ungefähr so wie das Glas letzte Woche, bei was George Clooney sich eingegossen hat. Naja. Also Bob, was trinkst du?
Bei mir wird es heute ein bisschen harmloser sozusagen. Ich trinke heute einfach mal Wermut auf Eis und es ist immer noch Belsazar Red, weil ich heute keine richtige Lust auf harte Spirituosen habe.
Okay. Ich habe wieder meinen Scotch von vor 3 Wochen rausgeholt. The Ultimate Cold. Ich hab's schon wieder. Christoph, sprich's nochmal für mich auch.
Karl Ehler, oder? Karl Ehler.
Genau, irgendwas mit Karl genau Ehler so. War es gewesen. Ja, ich erinnere mich.
Genau, den habe ich jetzt wieder rausgeholt und dachte mir, das ist die teuerste Flasche Scotch, die ich zu Hause habe. Und dann trinke ich den einfach passend zum Film weiter. Und
sehr gut.
Er schmeckt mir ja auch. Dann kann ich ihn ja auch gut weiter trinken. Genau.
Ich muss jetzt überlegen, ob ich aus dem frischen Glas, aus dem ich ja noch nichts getrunken habe, wieder ein Stück zurück in die Flasche gieße oder ob ich mich wirklich traue, das alles zu trinken.
Wie viel ist es denn?
Das ist von so einem Tumbler. Das ist ein Drittel. Ja, das geht schon.
Ja,
wir haben ja eine lange Sendung. Ich habe ja nicht so viel Redebeitrag heute. Es ist,
kannst
muss du mich am Ende ein bisschen zurück
kannst du lehnen und ein bisschen rausphasen.
Oh Gott. Das ja, okay, wird lustig heute. Wir haben nämlich, das kann ich euch versprechen da draußen, wir haben heute einige Themen. Es wird wohl ein bisschen länger werden.
Mal gucken. Das wissen die Leute ja schon, wenn sie Start gedrückt haben, weil das steht ja schon da.
Ach stimmt.
Die wissen ja schon mehr als wir jetzt.
Ja, natürlich.
Wobei manchmal auch nicht. Hast du es nicht manchmal, dass du so das Handy in der Hosentasche durch die Stadt läufst, dann kommt der nächste Podcast, der in der Reihe war, der ist da irgendwie so reingerutscht.
Stimmt.
Und dann holst du irgendwann das Handy wieder raus und guckst drauf und stellst fest, what? 3 Stunden 54? Was haben die denn gemacht?
Ja, stimmt schon, ja.
Ja.
Oh, der ist ganz schön heftig, der Whisky. Verdammt nochmal. Ach du Scheiße. Vielleicht hätte ich doch ein Stück zurückgießen sollen. Der hat 45,8%.
Okay, dann machen wir schnell weiter.
Was haben wir denn?
Ihr habt als nächstes Gifted geschaut.
Oh ja.
Ja, nach einem Vorschlag meiner Frau. Also die hatte den angefangen und dann gemeint, willst du mitgucken? Und ich hatte halt keine Ahnung und habe mich da hingesetzt und dann habe ich das mitgeguckt. Auf Deutsch heißt er Begabt, die Gleichung eines Lebens. Ein Film
deutschen mit, Namen.
Ja, die deutschen Titel, fürchterlich. Ja, im Wesentlichen haben wir hier einen Film mit Chris Evans in der Hauptrolle, aber er hat kein Schild in der Hand und wirft es auch nicht nach irgendjemandem, sondern er hat ein kleines Mädchen bei sich zu Hause wohnen und wir erfahren dann so nach und nach, dass die was Besonderes ist. Also die ist, glaube ich, 7 Jahre alt, geht jetzt seit neuestem in die erste Klasse und ja, das ist nicht seine Tochter, sondern die Tochter seiner Schwester. Die Schwester ist gestorben und hat ihm mehr oder weniger vor ihrem Tod, das war ein Selbstmord, dieses Kind aufs Auge gedrückt. Und das ist dann so, dass, jetzt will ich nicht zu viel verraten, aber das entfaltet sich im Laufe des Films, dass das sozusagen Absicht ist, dass die bei ihm, würdest du es verraten?
Ein bisschen was verraten können wir schon noch, oder? Über die Fähigkeiten also sie, und so, oder?
Ja, genau, das hätte ich jetzt schon noch gemacht, aber warum die da, na okay, versuchen wir es mal. Also diese Tochter, die 7-Jährige, ist offensichtlich ein Mathematikgenie, also ist extrem hochbegabt, was Gleichungen und Zahlen und sowas angeht. Beeindruckt damit dann auch relativ schnell ihre Erstklassenlehrerin, die sie am Anfang, es gibt eine wunderschöne süße Szene, wo die Lehrerin sich so ein bisschen verarscht vorkommt von diesem Kind,
yeah,
was da irgendwie sich mit 3x3 und 6x2 oder so langweilt und dann stellt sie ihr so für Scherz eine etwas schwerere Aufgabe und die Kleine rechnet das ganz so locker nebenbei aus und dann stellt sie ihr so nach ihrem Verständnis eine richtig schwere Aufgabe, sowas wie
152
oder so, wo du dann echt mal so aus dem Kopf nicht mehr so hundertprozentig schnell zurande kommst und die Kleine rechnet auch das aus und zieht daraus dann auch noch die Wurzel und das ist dann so der Moment, wo die Lehrerin denkt so, wait, what? Was ist denn hier los? Und die kann aber halt noch viel, viel mehr. Also die kann irgendwie komplexe Gleichungssysteme lösen und alles Mögliche.
Ja, genau.
Mhm. Und der eigentliche Film dreht sich jetzt nicht so sehr darum, was sie kann, sondern was das speziell in der Beziehung zwischen ihrer Mutter, die ja nicht mehr lebt, und ihrer Oma und demzufolge der Mutter ihres jetzigen Vormunds, also ihrem Onkel eigentlich, und dessen Mutter, also der, ja, der Bruder seiner Mutter oder ihrer Mutter. Diese
ich glaube, Beziehung es ist einfach, aber das war jetzt ganz schön kompliziert.
Ja, ich hab's ein bisschen komplex gemacht. jedenfalls, also die Tatsache, dass er die jetzt pflegt und die Mutter das eigentlich, also seine Mutter, ihre Oma, das eigentlich nicht möchte, sondern die möchte eigentlich selber die Vormundschaft haben, führt dann zu einem Gerichtsverfahren, wo sich quasi Mutter und Sohn um die Enkelin streiten. Und das macht es natürlich unschön, so in der Familie einen Rechtsstreit dort auszufechten um ein Mitglied der Familie und scheint aber irgendwie in dieser Beziehung nicht jetzt zu keiner anderen Lösung zu kommen. Das muss wohl offensichtlich dann das Gericht entscheiden. Der Richter sagt das auch irgendwie an einer Stelle so schön.
Jetzt wäre noch die Möglichkeit. So.
Jetzt wäre noch die Möglichkeit. Wollen Sie das wirklich jetzt hier bei mir ausfechten? Wollen Sie dann aber offensichtlich, und das ist dann so der Kernpunkt, um den der Film geht. Die Kleine ist hochbegabt, das hat Dinge mit ihrer Mutter gemacht und
ich würde da noch was anfügen. Also in diesem Sorgerechtsstreit geht es in erster Linie darum, um die grundsätzliche Frage, wie dieses Kind weiter gefördert werden soll. Weil da ist, also die Oma will nicht das Sorgerecht, weil sie gern ihre Enkelin bei sich hat, sondern die ist halt der Meinung, dass das Kind massiv gefördert werden muss und auf so eine Elite-Schule muss und eben zur krassen Mathematikerin ausgebildet werden muss. Und der Onkel ist eben der Meinung, dass das Kind möglichst normales Leben haben soll und möglichst normal aufwachsen soll als normales Kind. Und das ist eben die Konkurrenz bei diesem Sorgerechtsstreit.
Genau. Ich glaube nicht mal, dass er, wie ich ihn verstanden habe, auch wenn er das nicht explizit sagt, ist das eher so nach dem Motto, lass die mal älter werden, bis sie es für sich selbst entscheiden kann. Und er nicht mit so einem ultra straffen Hardcore-Programm auf dieses 7-jährige Mädchen einprügeln will, sondern eher so nach dem Motto, das vergibt der an ihrem Genie auch nichts, wenn sie hier zu Hause die Mathebücher studiert und ansonsten auf eine normale Schule geht und wenn sie dann irgendwann 15 ist, dann ist sie immer noch ein Mathe-Genie und dann kann sie das vielleicht selber entscheiden. So habe ich ihn unterschwellig verstanden. Er hat es nicht explizit gesagt, aber das war so mein Eindruck.
Ja gut, er sagt ja explizit sogar noch was Konkreteres, eigentlich schon Politisches, dass er es nicht richtig findet, dass eben diese ganzen Begabten da praktisch interniert werden und zu begabten Freaks ausgebildet werden und dann eben keine Menschen mehr sind, weil davon haben wir schon genug im Parlament sitzen oder keine Ahnung wo. Also eigentlich will er, dass die Leute, die was wirklich auf dem Kasten haben, wozu er ja seine Nichte zählt, dass die trotzdem eben geerdet werden in der normalen Welt und eben damit dann in der normalen Schule. Aber ich finde ihn da auch nicht, und das ist nicht der einzige Punkt, ich finde ihn da auch nicht immer ganz konsistent zu sich selbst. Also dieses Thema, was du gesagt hast, sie soll das selbst entscheiden. Das Mädchen hat das ja schon selbst entschieden. Also es ist ja, die ist ja stark gelangweilt in ihrer Schule und die ist ja auch dann begeistert in dieser anderen Schule, in die sie dann ja auch mal reinschnuppern darf. Also dass es nicht unbedingt schwarz oder weiß sein muss. Die muss ja nicht auf die eine Schule und das andere ganz, der könnte ja auch sagen, das Mädchen bleibt bei mir und geht irgendwie zweimal in der Woche auf diese Elite-Schule oder keine Ahnung, ja. Gibt vielleicht irgendeinen Kompromiss oder so. Aber also es klingt halt in dem Sorgerechtsstreit, klingt das so, für ihn gibt's nur ganz oder gar nicht. Also das Mädchen bleibt bei ihm zu Hause und langweilt sich halt in der Schule oder es muss halt zur Oma und wird dann da gefördert bis zum geht nicht mehr. Also das fand ich irgendwie komisch.
Gefoltert bis zum geht nicht mehr.
Ja, genau.
Ja. Ja, na cool, ich meine, ich fand die Figur insofern glaubwürdig, als dass er natürlich eine gewisse Zerrissenheit hat. Er ist sich wahrscheinlich auch klar, dass er selber nicht weiß, ob das alles richtig ist, was er da macht. Und dass er nicht ganz konsistent ist. Aber er hat halt gesehen, was das mit seiner Schwester gemacht hat, oder was seine Mutter mit seiner Schwester gemacht hat. Und
genau, also müssen wir es wohl spoilern, die Mutter war auch eine begabte Mathematikerin.
Genau, und jetzt hatte ich vorhin schon den Selbstmord erwähnt, damit ist es eigentlich auch erzählt, aber die Auswirkungen, die das gehabt hat, die will er für seine Nichte verhindern und er weiß aber auch keine bessere Lösung. Er weiß nur, sie in die Hände seiner Mutter zu geben. Das hat er sich sozusagen angeschaut in seiner Kindheit, wie und wohin das hinführt und was ist jetzt der richtige Weg. Und er versucht halt so gut es geht. Und er hat auch seinen eigenen Job sozusagen, sein eigenes Leben. Er war ja irgendwie mal so der Playboy-Typ und jede Nacht eine andere und so. Jetzt hat er ein kleines Kind zu Hause, das er nie bestellt hat, das er nie haben wollte. Dass er so von seiner Schwester geerbt hat und er kümmert sich auch wirklich rührselig um sie und steckt da jetzt halt drin in der Situation und hat seinen Job aufgegeben, hat seine Krankenversicherung aufgegeben, weil er einfach weil er irgendwie das diesmal anders und richtig machen will, aber auch nicht so richtig weiß, wie es gehen soll. Und der Film hat mich berührt irgendwie.
Ja, das hat er auch, da kommen wir gleich noch zu, berührt hat er mich total, aber ich finde, er vertraut sich so da so wenig, weil er könnte ja auch sagen, ja, ich regel das oder ich kanalisiere diese Förderung und eben, dass sie nicht überfördert wird. Aber für ihn ist es ja so, er schmeißt da irgendwie dann, ja, dadurch, dass er sagt, nee, das Kind wird entweder nicht gefördert oder ihr nehmt es mir halt weg, wird's halt, ja, da schmeißt er die Flinte ja ins Korn, also und übergibt ja dadurch. Das
Kind mit dem Bade aus, ja, so.
Ja, gell, das ist so, weiß ich auch nicht, da wäre, wenn er von vornherein einen Kompromiss angestrebt hätte, also, weil die Mutter kommt zu ihm und sagt so, das Kind muss auf diese Schule. Und er sagt, ja, nicht mit mir. Also sagt er nicht so, aber ja, wenn er da gesagt hätte, ja, stimmt, das kriegen wir irgendwie, das regeln wir, hast schon recht, also das machen wir schon, ja, wäre der Film zu Ende gewesen. Alles gut. Und er hätte weiter die Kontrolle gehabt über das Kind und wie viel das gefördert und überfördert wird. Also, ja gut, aber dann wäre es kein guter Film.
Ja, genau, dann wäre es
auch kein guter Film. Und
ja, es ist ein verdammt guter Film. Es ist total berührend. Ich habe mehrmals geweint. Es ist wirklich schön. Es sind schöne Figuren, die zum Teil, ja, wie gesagt, die haben ihre Schwächen, aber insgesamt ist es ein toller Film. Also, ich habe gedacht, als der Bob das geschrieben hat, wir haben ja so eine WhatsApp, wo wir immer reinschreiben, was wir schauen, um den anderen die Möglichkeit zu geben, es eben auch zu schauen. Und der Bob schreibt da eben diesen Film rein und ich guck da kurz bei Netflix und da steht irgendwas mit Sorgerechtsdrama und ich denke mir, boah, nee, das ist so gar nicht mein Film. Habe ich sowas von keinen Bock drauf. Und dann habe ich ihm aber eine Chance gegeben und das ist einfach ein toller, berührender Film. Also in gewisser Weise macht der schon Spaß auch. Also
ist auch lustig an manchen Stellen. Also diese Kleine ist einfach super witzig und die Szenen, wenn sie halt mit ihrem Intellekt ständig sozusagen Erwachsene entweder erstaunt oder vor den Kopf stößt.
Neunmal klug dann auch, ja.
Genau, halt nicht nur neunmal kluges Kind, was schlau daherredet, sondern was wirklich unfassbar intelligent ist. Zumindest so mathematisch gesehen. Ja, und dann haben wir in der Nebenrolle noch,
nur zuerst. Eine Sache, die ich komisch fand oder auch nicht so konsistent ist, wenn die ganze Zeit bei ihrem Onkel aufgewachsen ist, der sie ja, was das angeht, nicht so wahnsinnig gefördert hat, woher kann die diese ganze Syntax, diese mathematische? Also, woher kann die diese ganzen, du stellst die vor so eine Universitätstafel und so eine krasse Formel, so, wo ich nicht mal alle Zeichen kenne und die kann das weiterrechnen, ja? Wo ich mir denke so.
Die hat
ein paar Bücher gelesen, wird angedeutet, ja, okay.
Ja, genau.
Aber so, das ist mir ein bisschen zu, siebenjährige, okay, weil es gibt einfach auch Dinge, die man erklärt, also ich bin der Meinung, es gibt Dinge, die man erklärt bekommen haben muss, so wenigstens, wie man das zu lesen hat. Und dann kann es sein, dass wenn man super begabt ist, dass man das dann viel schneller, leichter auch aber.
Wie diese Wörter oder Formeln oder Zeichen benutzt werden, das ist halt schon, also dass ein Pluszeichen ist, das fällt halt nicht vom Himmel. Also das ist halt eine Definition, auf die sich irgendwann mal geeinigt wurde. Und genauso ist es mit allen anderen mathematischen Zeichen und
die
wir im Studium alle irgendwie mal lernen mussten. Und
genau, das fand ich nicht so überzeugend, dass sie das alles schon kann. Da ist mir übrigens eins aufgefallen, diese Zeichen. Die meisten kamen mir schon bekannt vor, ist ja bei mir auch schon ein bisschen her. Mir ist aufgefallen, dass es da Zeichen gibt, von denen ich weiß, dass ich früher mit denen gerechnet habe und jetzt nicht mal mehr weiß, wie sie heißen.
Lustig.
Da grübel ich ja den ganzen Tag drüber. Ihr könnt es mir sicher sagen. Mir ist mittlerweile auch, glaube ich, eingefallen, für was es benutzt wird. Diese zwei vertikalen Striche rechts und links von irgendwas, was in der Mitte steht, die sorgen doch dafür, dass das in der Mitte dann das Vorzeichen verliert, oder?
Genau, mhm. Betrag.
Betrag.
Betrag. Das ist mir nicht mehr eingefallen, dass es Betrag heißt. Gibt's doch nicht, oder?
Das benutzt auch bei euch wahrscheinlich so selten, oder? Matsch, ja. Betrag, 4 Kilo.
Genau, das Haus, das hat meistens eine Richtung. Entweder in die Erde, dann hat's Minus, oder in die Luft, dann hat's Plus. Es wäre blöd, da einen Betrag anzulegen, dann weiß keiner mehr, ob er
vier in die Richtung. Also
der Betrag davon ist dann das Volumen des Hauses. Das ist halt, dann ist irrelevant, wo das Haus ist.
Aber das ist mir so aufgefallen, wo ich dachte so, scheiße, wie man das vergisst. Aber gut, das ist halt auch schon 20 Jahre her. Also man vergisst eben manche Dinge.
Ja.
Kommt dann wieder, wenn wir es den Kindern in der Schule wieder beibringen müssen oder es sehen müssen.
Ja.
Oh ja.
Ich rechne jetzt immer Plus das und Minus mit meiner Tochter mit Schleichtieren. Schleichtiere machen immer Unterricht und sitzen in der Schule, weil irgendwie ist Schule gerade ein Thema. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, war es auch. Wir haben heute mit Multiplikation angefangen. Der ist sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Ist fast besser als beim Addieren. Erstaunlich.
Ja. Ich wollte noch Octavia Spencer erwähnen. Die spielt hier die Nachbarin.
Oh ja, oh Gott, ja, da habe ich auch noch ein Thema.
Ja, die hat ja auch einen Oscar, die Frau. Also insofern.
Ja.
Kann man ja mal erwähnen, dass die da auch noch mitspielt.
Ja, die spielt die, das ist auch so ein bisschen, das ist halt so ein Klischee, gell? Die etwas füllige schwarze Nachbarin, die natürlich super gottgläubig ist. Das war halt schon arg ein Klischee, gell? So, und auch
die irgendwie immer mal wieder andeutet, dass sie eigentlich was von ihm will, aber er scheint nichts von ihr zu wollen. Habe ich das richtig verstanden oder habe ich das da nur reingelesen?
Ich glaube, das hast du reingelesen, aber ich jetzt manchmal, an manchen Stellen hätte ich auch gedacht, so, komm, das wäre doch eigentlich ganz schön. So, aber nee, er nimmt natürlich lieber die heiße Lehrerin. Ist auch verständlich irgendwo.
Übrigens, da an der Stelle Trivia, die heiße Lehrerin. Nach Abdrehen dieses Films ist Chris Evans mit der heißen Lehrerin, Schauspielerin zusammengekommen. Aber als der Film rauskam, als der Film dann rauskam, waren sie schon wieder getrennt, aber haben danach, kurz danach sind sie, nee, warte mal, sie waren dann getrennt nach einem Monat oder so, aber als der Film rauskam, waren sie wieder zusammen und dann also aber drei Monate später wieder getrennt. Ja, so ungefähr.
Exakt wie im Film. Sau stark. Erst zusammen, dann schnell wieder getrennt und am Ende hat man so das Gefühl, oh, es könnte doch was werden. Ja. Sehr gut. Nee, und auch dieses eine Gespräch, was er mit ihr führt, also der Onkel mit der Nichte führt, über Gott oder über Glaube, oh, das fand ich so, hätten sie einfach rausschneiden können. Weil das ist ja, einfach.
Hätte ich auch weggeschnitten.
So ein bisschen dümmlich und so und auch so unscharf und das, was ich letzten Woche, ich glaube jede Woche, so dieses, ja, Dinge, die ein sehr unterschiedliches Maß an Wahrscheinlichkeit besitzen, sind nicht 50-50 gegeneinander abzuwiegen. Und das ist halt auch wieder so ein Beispiel. Ja? Also
hätte er vielleicht mal sich von seiner Nichte mathematisch aufklären lassen sollen.
Ja, genau, ja.
Das ist immer schade, wenn so ein Film, der ganz viel schlaue Mathematik kann, dann selber irgendwie daran scheitert, oder?
Ja, so ein bisschen. Obwohl es natürlich ein bisschen philosophisch ist, das dem vorzuwerfen. Also da ging es im Endeffekt um Frage, gibt es Gott oder nicht? Gell? Also ja, da werden die Wahrscheinlichkeiten ja,
eben und die Szene wollte, glaube ich, zeigen, dass, ich glaube, die Szene wollte uns auch zeigen, dass er einfach einen guten Draht zu offen diesem Kind alles hat und offen ist und halt auch irgendwie in der Lage ist, diesem Kind sozusagen mit seinem philosophischen Background
ach stimmt, der war ja Philosoph. Ja,
dem Kind sozusagen Werte und Ideen zu vermitteln, aber gleichzeitig dem Kind nicht in vorgepresste Bahnen zu stecken. Also ich glaube, sowas wollte die Szene uns eigentlich irgendwie erklären.
Stimmt.
Und halt so ein Bindungsmoment zwischen den beiden einfach. Dass wir noch als Zuschauer noch mal reingehämmert bekommen und verstehen, das wäre schon gut, wenn sie bei ihm bleibt. Da ist sie richtig aufgehoben. Dass du da.
Aber das hat doch die Szene in dem, war das im Strandkorb oder irgendwie am Strand oder so, wo sie da rumliegen, das hat die doch vollkommen erfüllt. Also, naja.
Ja, wahrscheinlich.
Egal. Es ist insgesamt sehr berührend, sehr schön. Ich habe geweint, mehrmals.
Das heißt, man soll es schauen.
Ja, das ist schon ein toller Film.
Ich muss sagen, wo ich es erstmal nachgefragt habe, ob das überhaupt gut ist, hatte ich nicht den Eindruck, dass es irgendwie interessant sein könnte.
Nee, es ist schon interessant. Doch, guter Film.
Okay, Gifted auf Netflix, richtig?
Ja.
Sehr schön. Als nächstes hast du eine Serie geschaut, Christoph. Bridgerton, heißt das so?
Ja, Bridgerton.
Worum geht es denn da?
Das ist eine Aristokraten-Kitsch-Serie. Das
19. Genau, nicht mein Fall.
Warum? Okay, erzähl erstmal weiter. Worum geht's?
Ist eine ganz neue Netflix-Serie. Es geht um Aristokratie im 19. Jahrhundert in Großbritannien. Es geht um viele, wie soll man sagen, Gerüchte und Affären. Es geht auch um Sex. Es geht darum, dass Frauen so gut wie nicht aufgeklärt waren und wirklich nicht viel wussten, bevor sie verheiratet waren, wie sich das so verhält mit Sexualität und so. Es geht um eine Protagonistin, die eine junge Adlige, die einen Mann finden soll oder muss und den dann erstmal, ja, und der werden dann von ihrem Bruder, der für sie zuständig ist, weil Vater hat sie nicht, werden dann eben so Heiratsmögliche ihr vorgeführt und das ist ziemlich furchtbar und dann schließt sie einen Pakt mit einem unheimlich gut aussehenden, was ist der denn, Duke oder ich weiß nicht, irgendein höherer Adliger, ein Junger. Und wie das natürlich sein muss, ja, kommen die dann zusammen und heiraten und ja, und dann stellt sich raus, dass, also ich spoilere jetzt ein bisschen, dann stellt sich raus, dass er seinen Vater gehasst hat oder beziehungsweise von seinem Vater irgendwie schlecht behandelt wurde und deswegen seinem Vater auf dem Sterbebett geschworen hat, niemals die Linie weiterzuführen, also niemals Kinder zu bekommen. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, weil er jetzt verheiratet ist und die Frau will jetzt natürlich auch ein Kind und so. Und er, obwohl sie wahnsinnig gern und gut Sex haben, muss er immer verhindern, dass er ein Kind zeugt, was er meistens dann mit einem Coitus Interruptus macht. Und das, die Frau merkt aber nicht, dass das, also sie wundert sich, warum sie nicht schwanger wird, weil die weiß ja gar nicht, so Sperma und so ist ja, hat es noch nie von gehört, vom Konzept Sperma.
Oh Mann.
Ja, so geht das dahin und gibt dann auch um sie herum noch andere Liebesgeschichten und Duell natürlich auch und dann gibt es eine geheime Journalistin, die immer Offenbarungsartikel schreibt über die Gesellschaft und niemand weiß, wer sie ist und ist die Frage, wer ist das und ja.
Das klingt nach ein bisschen so Gossip Girl in
ja, genau.
England
exakt,
oder so.
Exakt, das ist es. Es ist harter Kitsch. So, und jetzt habe ich aber eine Sache noch nicht erwähnt.
Es sind alles Vampire.
Nein, das nicht. Und zwar greift diese Serie eine Sache auf, die momentan ein Trend ist und die wir in gewisser Weise auch in Hamilton gesehen haben, aber in Hamilton ist es eleganter. Nämlich, sie sieht nicht nur unheimlich gut aus und ist toll ausgestattet und sieht, also ist und bunt und also sieht wirklich, es sieht fantastisch aus. Es, also ist, wenn die irgendwo durch einen Park laufen, die Bäume blühen alle immer so ein bisschen zu pink und ein bisschen zu orange. Sieht so geil aus. Also, ja, nee, aber was ich sagen wollte, die ist colorblind. Also es sind eben nicht alle weiß, sondern es ist eine wilde Mischung von schwarzen und asiatischen und weißen Schauspielern, die aber eben, so wie in Hamilton auch, eben nicht so besetzt sind, wie sie eben im 19. Jahrhundert in der Realität besetzt gewesen wären. Also gab es ja schon auch in England Schwarze, aber oder People of Color, sagt man. Sondern die sind einfach querbeet drüber gewürfelt besetzt. Also ihr Love Interest, dieser Duke, wird eben von einem Afroamerikaner gespielt. Und auch die Königin ist People of Color. Oder gehört zu den People of, wie ist denn die Einzahl von People of Color? Ich weiß es nicht. Wisst ihr das?
Person of Color.
Person of Color. Und ja, das ist so im ersten, wenn du das anschaltest, ist es sowas, was du kurz ja, honorierst in gewisser Weise, so, ja, okay, ja, gut, ja. Und dann wird es aber sehr schnell egal, finde ich. Also so, und das soll's vielleicht auch, das ist vielleicht auch gerade das Gute daran, dass es eben ja, dass man eben dann die Figuren als Figuren sieht und dann eben nicht mehr als Person of Color oder eben nicht. Gibt da ja eine große Diskussion darüber, ob das vielleicht dann auch rassistisch ist, weil man damit, also die spielen dann ja praktisch weiße Geschichte und glorifizieren somit weiße Kultur, also ja, kann man drüber von halten, was man will, keine Ahnung, ist mir egal. Es ist nicht so wahnsinnig elegant, wie das bei Hamilton ist. Ja, beim Hamilton hat es ja nochmal eine zweite Ebene, eben dessen, dass man sagt, dass damals waren alles Einwanderer und dass die werden jetzt gespielt von dem Äquivalent in unserer Zeit. Oder nicht zwingend jetzt dem Äquivalent unserer Zeit, aber eben auf unsere Zeit übertragen. Ja? Das ist hier natürlich gar nicht das Thema, sondern das wird das ist, wie gesagt, ist colorblind. Also es ist, es spielt keine Rolle. Wir sind halt einfach, ja, man hat da halt einfach einen Schauspieler genommen mit dunklerer Hautfarbe und der spielt halt jetzt den und die Königin und das wird auch nie kommentiert oder so. Also, ja. Wie elegant das ist oder ob es dann eben am Ende auch nur Staffage ist, genauso wie die immer blühenden Bäume und die viel zu schönen Kostüme und die seltsam abgebundenen Brüste, das habe ich nicht verstanden. Kann man drüber streiten, aber war für mich dann sehr schnell egal.
Okay.
Und die Story ist halt Kitsch, gell? So ein schöner Kitsch mit ein bisschen Sex und aber schaut sich gut weg. Erfrischend.
Erfrischend.
Manchmal ein bisschen öde, aber recht amüsant.
Okay, aber du hast nicht auf irgendwie zweifach schauen müssen.
Nee, ich habe sie mit der Theresa geschaut.
Okay. Sehr schön.
Also ich weiß nicht so genau, Kitsch mit Sex, dann lieber Kitchen Sex, das ist besser. Weiter.
Bei eurer offenen Küche. Ah ja, gut.
Ganz oben. Kann keiner reingucken. Gibt kein Haus gegenüber. Alles gut.
Kinder.
Ja, die schlafen ja auch irgendwann.
Okay. Es war tatsächlich noch ganz praktisch, dass unsere Kinder nachts irgendwie, ich glaube, im Dunkeln Angst haben oder so. Die rufen nachts. Also es ist noch nie passiert, dass die Kinder plötzlich dann irgendwie vorm Bett stehen oder irgendwo stehen. Und die rufen, wenn sie nachts geholt werden wollen.
Echt? Wir werden es doch unsere Leute letztens erst.
Läuft seit irgendwie einer Woche oder so, kommt die nachts rüber gelaufen.
Ja, das ist mit ja zwei. Ziemlich, das ist ziemlich uncool.
Ja, wir hatten es doch erst neulich davon, dass beim Jahreswechsel 19 auf 20 Stefan mit Frau und bei mir zu Besuch war und es da tatsächlich so war, dass um 23.45 Uhr plötzlich das Kind hinter uns stand und wir alle so,
hallo!
Also, manchmal macht sie das, aber es ist enorm selten eigentlich. Tatsächlich ist sie genau vorgestern, als ich The Gentleman geguckt habe, stand sie auch irgendwann in der Tür. Zum Glück,
ja, das ist auch kann blöd, wenn man sowas Gewalttätiges schaut.
Ja, zum Glück kannst du den Fernseher von der Tür nicht so unmittelbar sehen, weil da stehen noch Lautsprecher dazwischen. Die nehmen dir so ein bisschen die Sicht. Und ich habe es zum Glück rechtzeitig gemerkt. Aber ich glaube, wenn du einen Horrorfilm guckst oder so und plötzlich geht die Tür so ganz langsam auf, das kann auch für einen selber fies werden. Also sie braucht dann immer so, wenn sie macht dann die Tür so ganz, ganz langsam auf. Also erst knarrt so die Türklinke ganz langsam nach unten und dann wird die Tür so einen Millimeter geöffnet und irgendwann kommt dann so ein Auge durch die Tür durch, weil sie selber nicht so genau weiß, ob sie da jetzt reinlaufen soll oder nicht. Das kann also auch, wenn du dann einen Horrorfilm guckst, kann es, glaube ich, richtig gruselig werden.
Ja, und die kriegen ja auch manchmal echt so Kleinigkeiten mit. Also ich habe neulich, als ich mich auf Troja vorbereitet habe, habe ich im Bett, ich glaube morgens oder so, nochmal irgendeine Szene geschaut. Und zwar die Szene, wo Paris gegen Menelaos kämpft. Und da kamen eben die Kinder dann dazu und haben eben dann so mit reingeschaut. Und ich weiß, ich kenne den Film ja sehr auswendig und wusste ja genau, wie es weitergeht und wusste eben, wo ich ausschalten muss. Und die Szene ist halt die, die beiden kämpfen gegeneinander und Paris hat halt keine Chance und wird verdroschen von Menelaos und kriecht dann zu seinem Bruder und Helden Hektor an seine Füße und wimmert und will ihm geschützt werden. Und Hektor sagt dann eben zu Menelaos so, der Kampf ist zu Ende, ja. Und da habe ich dann ausgeschaltet und Menelaos sagt dann aber zu Hektor, es ist mir egal, ich töte ihn auch an deinen Beinen will ihn dann töten und wird dann von Hektor niedergestreckt. Aber das habe ich den Kindern natürlich nicht gezeigt und war also in meinem Gefühl so ein ganz harmloser Kampf, ja, das ist so wirklich sehr harmlos. Der Menelaos verletzt den Paris ein bisschen, also wirklich ein Kratzer am Bein, ja, aber prompt dann irgendwie Stunden später, ich glaube abends oder so, hat die Rosa dann so zur Theresa gesagt so, ja, und dann hat er dem ins Bein geschnitten oder dann hat er dem mit dem Messer ins Bein geschnitten. Er hat sich dann doch irgendwie bewegt, gell? Also auch wenn es nur ein Kratzer war. Man kann das manchmal nicht so einschätzen, wie die Kinder dann das auch rezipieren, gell?
Was plötzlich nochmal besprochen werden muss, ja.
Ja, genau. So, ich dachte, die Szene sei ohne Gewalt, aber so ganz ohne Gewalt war sie dann doch nicht.
Ich glaube, du hast da auch verschobene Wahrnehmung, möchte ich jetzt mal vorsichtig einwerfen. Die gehen da mit Waffen aufeinander los. Ich glaube, das kann eine Dreijährige verstören. Ich finde das auch nicht verwunderlich.
Echt, findest du?
Okay. Ja, schon.
Das war keine Enthauptung, es wurde auch kein Blutadler vorgenommen.
Ja, deine Kleine ist auch nicht 14, wo du sagst, na ja, das ist ab 16, das zeige ich ihr jetzt trotzdem, sondern die ist 3.
Stimmt schon. Also. Der hat ihm ins Bein geschnitten. Ja.
Ja. Sei froh, dass du den Rest nicht gesehen hast.
Ja, genau.
Das würde ich so nicht sagen, dann geht die Fantasie los.
Ja. Wo ich hingegen froh bin, dass ich den Rest gesehen habe, ist bei The Mandalorian Staffel 2.
Oh, da muss ich ja weit zurückklettern.
Das hat der Christoph schon vor 2 Jahren geschaut, ungefähr.
Das lässt mich jetzt hoffen, dass du deine Meinung von Staffel 1 ein bisschen zurücknimmst. Wir werden sehen, wo das jetzt hinführt.
Nee, meine Meinung zu Staffel 1 ist, dass ich mir das nicht nochmal geben möchte. Vielleicht wird es mir jetzt auch gefallen, aber nee.
Boah Gott, wo habe ich denn das? Ist ja der Wahnsinn.
Bob, du kannst ja schon mal erzählen.
Ja, mach
ich
mal.
Ich fange mal an mit einer leichten zusammen. Spoilern wir Staffel 1 oder dürfen wir das? Da ist ja nicht.
Ach, spoilern, oder? Ja, ja, gut. Ich habe hauptsächlich spoilern nicht Staffel 2, aber ich muss ja beide besprechen, beide Staffeln. Ich habe ja die erste noch gar nicht besprochen.
Ja, sehr gut. Also, kurz Zusammenfassung: Staffel 1, der Mandalorianer bricht ein bisschen mit seiner Gilde, weil er einen Code verletzt, weil er den kleinen Baby Yoda, den glaube ich mittlerweile jeder kennt, in die Hände kriegt, und den liefert er dann auch bei The Client, gespielt von Werner Herzog, ab und besinnt sich dann aber doch eines Besseren und befreit ihn wieder und wird mehr oder weniger am Ende dieser Staffel damit beauftragt, dass er den wieder zu seinesgleichen, to one of its kind bringen muss, also entweder zu anderen kleinen grünen Männchen, die wie Yoda aussehen, oder aber zu einem Jedi. Das ist also seine Aufgabe, und der fühlt er sich verpflichtet, und zwar so sehr verpflichtet, dass ihn da auch nichts und gar niemand davon abbringen kann. Und am Ende der ersten Staffel lernen wir auch unseren großen Antagonisten der zweiten Staffel, nämlich den von Giancarlo Esposito gespielten Moff Gideon, kennen. Giancarlo Esposito kennen wir alle aus Breaking Bad, da hat er den Gus Fring gespielt. Und hier eben.
Kennen den aus Dings, aus Narcos.
Na, siehst du mal. Aber ich glaube, sein Claim to Fame ist auf jeden Fall Breaking Bad. Gus Fring dürften ihn die meisten Leute herkennen. Da ist er auch der unfassbar böse, super Bösewicht der ganzen Serie. Und das macht er hier im Grunde genauso weiter. Hier ist er jetzt Ex-Empire, also die Serie spielt ja nach dem
Moment, verwechselt. Du sprachst gerade nicht von dem Protagonisten, sondern vom Antagonisten.
Richtig, ja.
Ja.
Ah, okay, ich dachte, da haben wir einen vorbei. Ich sprach vom Protagonisten, okay.
Nee, vom Antagonisten, also von unserem Ex-Empire-Bösewicht. Mhm. Das sah man schon am Ende der ersten Staffel. Offensichtlich gibt es da noch so versprengte Reste vom Empire, und die versuchen wieder aufzustehen. Also diese Serie hier spielt ja nach den 70er Jahre Star Wars Filmen, aber vor den 2000er Star Wars Filmen, also zwischen Episode 6 und 7, wo ja 30 Jahre dazwischen liegen ungefähr, nicht nur im der Zeit, in der sie gedreht wurden, sondern auch in der Filmzeit liegen 30 Jahre ungefähr zwischen diesen beiden Zeiträumen, und irgendwo dazwischen, vermutlich eher so am Anfang dieses Zeitraums, spielt der Mandalorianer. Und ja, jetzt haben wir halt diesen neuen großen Antagonisten, und wir haben so versprengte Ex-Empire-Leute, okay, und der Mandalorianer.
Ich verstehe jetzt auch. Jetzt ergibt es Sinn. Okay.
Okay. Der Mandalorianer hat diesen kleinen Yoda-Zwerg immer noch und weiß immer noch nicht so genau, was er mit dem machen soll. Er muss ihn irgendwo hinbringen, aber er weiß nicht genau wohin, und das bringt ihn dann wieder auf viele Abenteuer. Und die Serie funktioniert immer noch so nach dem System, wie die erste Staffel auch funktionierte, nämlich so eine Mischung aus übergreifender Handlung und Monster of the Week. Und ja, wir stolpern also so von Planet zu Planet und versuchen, den kleinen grünen Mann zurückzubringen. Christoph, fang doch mal an.
Ja.
Wie fandest du die erste Staffel? Und du bist ja nicht, du bist jetzt der wenig Star Wars nerdigste von uns,
ja,
oder Star Wars fanigste von uns. Erzähl mal.
Gar nicht, nee. Also, das ist ja in erster Linie ein Western, gell? Also das ist ja, ich weiß gar nicht, ich habe die neuen Star Wars Sachen wenig geschaut, also diese ganz neuen, dieses ab Episode 7. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit das üblich ist, dass das, aber das ist ja schon, es ist ja ein reiner, ist eigentlich so ein bisschen, fand ich, wie Firefly, so ein richtiger Science-Fiction-Western oder so. Das Raumschiff sieht ja sogar aus wie die Firefly, oder fast. Mir
nicht,
ist das
nicht viel anders als die ersten drei, die ursprünglichen drei Star Wars-Filme. Ich meine, also Han Solo ist schon,
ja,
auch ein Cowboy, oder?
Ja, stimmt. Wenn du so willst, hast du recht, ja. Ist ähnlich, aber ist jetzt noch deutlicher, finde ich. Also es ist schon so dieser Lone Rider ist schon, ja. Die erste Staffel, ja, grundsätzlich ist bei Star Wars, was auch hier, mir ist das zu slapstickhaft, das nervt mich. So, aber das ist ja ganz, das war ja bei den Alten auch schon so, was mich auch bei den Alten schon genervt hat. Was ich an Episode 1 bis 3 eigentlich mochte, dass es ein bisschen ernster ist, dass es eben nicht so albern ist.
Stopp. 4 bis 6.
Nee, ich meine Episode 1 bis 3.
Really?
Ja, really. Ich meine, Episode 4 bis 6, also die alten Filme, die sind, finde ich auch, das habe ich nie, ich habe die erst sehr spät gesehen, aber ich konnte nie nachvollziehen, warum man die so toll findet, weil ich sie auch albern und läppisch fand. Gerade Han Solo. Und das fand ich eben bei, klar, Episode 1 ist ein scheiß Film, keine Frage, aber Episode 2 bis 3 ist ja im Endeffekt eine sehr ernste Geschichte von jemandem, der die ganze Zeit in seinen Fähigkeiten missachtet wird und der klein gehalten wird und der dadurch zum Antagonisten wird. Eine sehr ernste, sehr böse Geschichte. Und die eben gar nicht albern und slapstickhaft erzählt wird.
Ja, aber dann rennt da die ganze Zeit hier komische Langohrentier, wie, ich will seinen Namen gar nicht sagen, wie heißt das Viech?
Ja, genau, deswegen sage ich der erste Film.
Jar Jar Binks,
genau.
Ja, aber der rennt ja durch den Rest der Filme auch noch durch. Also das nervt ja wohl wie die Hölle.
Ja, das natürlich nervt das.
Ganz schlimm
läppisch. Genau, richtig viel ist läppisch im Star Wars Universum und gerade das auch beim nächsten, die Charaktere sind, finde ich, furchtbar überzeichnet, sind unfassbar cheesy, die Verkleidungen sind so unfassbar schlecht. Diese Plastikmonster hier, diese weißen Fuzzis mit ihren Plastik Rüstungen, was soll denn dieser Quatsch?
Stormtrooper.
Ja, Stormtrooper. Ja, ich weiß, dass es so ein alter Gag ist, dass Stormtrooper immer daneben schießen, ja, und halt Kanonenfutter sind, aber das ist halt so, das macht das Ganze halt, das nimmt dem irgendwie die Fallhöhe, weil, ja, die werden halt nur über den Haufen geschossen. Und das ist so unfassbar cheesy und ja, aber ich muss sagen, die erste Staffel entwickelt sich schon, also gerade diese übergreifende Geschichte, auch das Finale fand ich echt okay. Ich fand die Sidekicks von ihm haben mir zum Großteil ganz gut gefallen, obwohl sie zum Teil echt eine kurze Lebenserwartung haben, also man darf sich da eigentlich nicht so groß an Leute gewöhnen. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, aber gut. Ja gut, und der ist halt krass zusammengeklaut, gell? Also eben nicht nur im Star Wars Universum, sondern es ist halt, wie gesagt, viel Firefly, Alien, Battlestar Galactica, ist halt alles drin, ne? Ja. Ja, das war die erste Staffel. Und die zweite, muss ich sagen, war für mich irgendwie runder, hat mir mehr Spaß gemacht. Also war nach wie vor trashig, klar, keine Frage. Aber so, auch was man gesehen hat, ja, in der ersten Staffel kämpfen die gegen irgendeinen Scheiß, so ein Wurm wie in Dune, dem Wüstenplaneten.
Das ist die zweite Staffel.
Ist das auch zweite Staffel?
Ja, das ist erste Folge der zweiten Staffel, The Marshal.
Ah, okay. Also vom Gefühl her ist es bei mir noch erste Staffel, wo mir auch denkt, so, also das ist doch ein Quatsch. Aber die, was ich wiederum cool fand, war, wie die sich dann eben als Stormtrooper oder irgendwie sowas verkleiden und dann eben irgendwie so eine Basis infiltrieren. So, das fand ich eine coole Story. Das hat mir Spaß gemacht. Und insgesamt, also ich fand die zweite Staffel irgendwie runder. Irgendwie, ja, und dann, ja, Starbuck von Battlestar Galactica spielt mit. Fand ich auch schön. Und
echt, wer ist das?
Diese Mandalorianerin, die führende von denen, die sich mit ihm dann verbinden.
Ja.
Und ja, das Finale war wieder super cool. Also fand ich im ersten auch gut, das Finale. Das war hier jetzt noch, klar, man muss ja immer noch eine Schippe drauflegen. War auch schon gut gemacht und insgesamt, also ich weiß nicht, entweder die zweite Staffel war besser oder ich habe mich jetzt langsam eingeguckt und bin jetzt langsam drin, das kann sein. Weiß ich nicht.
Mir ging es auch so.
Ähnlich, dass ihr die zweite besser fandet, oder?
Ja, ich habe über die erste böse geschimpft, die mochte ich ja gar nicht irgendwie, es war mir alles zu langsam und zu, also auch zu Western, glaube ich. Und jetzt die zweite hat mich wieder, also hat mich doch sehr versöhnt, muss ich sagen. Auch hier war es, also ich fand es irgendwie so ein bisschen doof, dieses, ja, Rätsel der Woche, Dings so, okay, ich brauche als nächstes einen Ort, wo das und das ist. Ja, den kann ich dir sagen, aber vorher musst du mir helfen, dieses Monster kalt zu machen.
Ja, genau. Ja,
und beim nächsten Mal ist dann, dass sie auch nichts Neues haben. Also, es gibt doch andere Gründe, weswegen man irgendwie ein Monster kalt machen muss, als ich brauche irgendwie eine Lösung für irgendein Rätsel, das irgendjemand kennt und der braucht meine Hilfe, sondern ja, dann mach halt das Monster so kalt und befreie dabei jemanden oder irgendwas. Das fand ich.
Aber die Jawas wollten doch in der ersten Staffel das Ei. Ich verstehe schon, was du meinst. Dieses Monster of the Week ist da immer so wirklich eigenartig reingebaut, ja. Und er erklärt auch immer bereitwillig so, ja, mache ich, ja, ist kein Problem.
Dann sucht er irgendjemand, wo er das Kind ablegen kann, dann geht er metzeln, dann geht er wieder zurück und holt sich das Kind wieder ab und dann geht's weiter. Also,
Ja, oder das Kind ist in der Zwischenzeit von irgendwelchen bösen Leuten entführt worden oder sonst wie und dann muss er das andere wieder zurückholen. Hast du das blöde Kind schon wieder unbeaufsichtigt gelassen, du?
Ja, genau.
Ja, ich musste eine imperiale Basis infiltrieren, da konnte ich das nicht mitnehmen. Ja, okay, gut.
Ja, aber also dieses Infiltrieren, was du eben schon gesagt hast, fand ich auch super Folge. Ich fand auch die Dune-Folge am Anfang fand ich cool. Also hat mich diesmal sehr, sehr positiv gestimmt. Es kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass ich mit nicht sehr hohen Erwartungen reingegangen bin.
Und dass Giancarlo Esposito einfach ein unfassbar guter Bösewicht ist. Der ihn natürlich genauso cheesy versucht, ultra übertrieben Darth Vader zu channeln.
Funktioniert
aber ziemlich gut. Funktioniert aber ziemlich gut. Also ich verstehe schon, dass klar, frage ich mich manchmal auch, was haben die in diesem Star Wars-Universum mit ihren Helmen? Was soll das? Warum ist das Helm-Universum? Wo alle Leute ständig irgendeinen absurd quatschigen Helm, aber das hat ja offensichtlich auch Disney verstanden oder diese Produktionsfirma, weil der ganze Vorspann ist einfach Helme.
Ja, ja.
So, okay, ihr habt's kapiert, dass es eigentlich Quatsch ist. Aber das ist halt in Star Wars so und da sind wir seit Kindestagen oder zumindest kann ich da für mich sprechen und wahrscheinlich für viele, viele andere Star Wars Fans, sind wir da so drin und das ist halt einfach so, diese Welt funktioniert so, die haben halt alle diese quatschigen Helme, warum weiß keine Sau, aber das ist halt so.
Und ja, aber stell dir mal vor, du hast nicht so gute Schauspieler und dann ziehst du dir einfach einen Helm auf, dann können die mit der Mimik schon mal nichts kaputt machen, weißt du?
Ja, das ist ja, einfach. Nein, das macht's aber doch noch viel schwerer. Also da muss man ja
wenn ich so einen weißen Typen spielen muss. Wenn ich so einen weißen Typen spielen muss,
ja, das nicht, aber
also, das könnte sogar fast ich spielen.
Auch wenn den weißen Typen, der da rennt und dann erschossen wird, also den Stormtrooper, den kannst du natürlich spielen, aber Pedro Pascal als Hauptrolle, sein Gesicht wegzunehmen.
Da bin ich ganz sicher. Also die Stormtrooper, die haben doch manchmal sogar fast so was Theaterschauspielerhaftes, so völlig übertriebene Gestik, weil sie halt auch das machen müssen, weil sie ja sonst nichts haben. Also ich finde die total lächerlich. Das ist wie so, ja, das ist halt so Slapstick. Das ist so Anfang 20. Jahrhundert Slapstick. Albern.
Ja gut, aber jetzt Pedro Pascal eine Maske aufzusetzen oder auch Adam Driver ja, als Kylo Ren eine Maske aufzusetzen und ihm damit quasi seiner all seiner schauspielerischen Elemente zu berauben und ihn dann trotzdem vielschichtige Sachen rüberbringen zu lassen, das ist doch für einen Schauspieler eigentlich eine ziemlich gute Herausforderung. Ich finde, Pedro Pascal macht es hier ganz enorm toll.
Das stimmt, ja.
Auch so enorm wortkarg, wie er den spielt. Also ich finde jetzt in der zweiten Staffel redet er fast ein bisschen mehr. In der ersten Staffel war er am Anfang ziemlich stumm. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, man kann ihn irgendwie einordnen, man hat ein Gefühl dafür, wie er der Figur gegenübersteht, mit der er gerade redet, ob er jetzt gleich die Knarre zieht und den abknallt oder ob es eher cool ist im Moment und so. Also du kannst es einschätzen, obwohl du sein Gesicht in der ganzen Serie vielleicht irgendwie viermal siehst oder so. Finde ich schon gut. Und dann natürlich, klar, haben sie immer diese Comic Relief Charaktere, ja. Ich meine, dann besetzen sie als diesen Empire-Typen, besetzen sie Bill Burr, ja, der ihm da bei dieser Erstürmung der imperialen Basis hilft. Der Typ ist im echten Leben Comedian. Ja, der steht auf Bühnen und erzählt quatschige Geschichten dem Publikum. Insofern, den besetzt man dann natürlich so, dass du da irgendwie so einen Comic-Relief-Charakter hast, der dann auch funktioniert. Und ich finde die Mischung ziemlich gut einfach. Und es trifft so sehr dieses Star-Wars-Feeling bei mir. Also so die, wie du schon gesagt hast, Stormtrooper sind dafür berühmt, dass sie immer daneben schießen. Und da gibt es halt einfach eine kleine Szene, wo die da sitzen und gelangweilt auf Blechdosen schießen, die irgendwie in der Wüste rumliegen und die nicht treffen. Und es wird aber nicht weiter kommentiert. Die machen einfach so, die schießen so drauf und ballern dreimal und treffen nicht und dann sagt auch keiner was und dann macht's einen Schnitt. So, und als Star-Wars-Fan fällst du vom Sofa vor Lachen über diese Szene. Wenn du das im Hintergrund nicht so drüber nachdenkst, dann ist es einfach nur eine Szene, wo irgendwelche gelangweilten Typen zweimal auf eine Dose schießen und nicht treffen. Aber es ist so gut beobachtet und so gut einfach eingewoben, so beiläufig und ich feiere da so
viel. Ja, aber das ist doch nicht gut beobachtet, das ist doch das älteste Star-Wars-Klischee, das es gibt.
Also, ja, na klar.
Ja, natürlich, ich fand es auch lustig, aber es ist halt eigentlich das voll abgedroschen.
Aber trotzdem ist der Fanservice an der Stelle funktioniert bei mir so hervorragend gut, dass ich das total klar liebe, diese Serie.
Der funktioniert ja sogar bei mir, obwohl ich kein Fan bin. Also klar, ich fand das auch charmant. Keine Frage.
Ja, und muss man natürlich auch nochmal sagen, Baby Yoda ist natürlich unfassbar süß. Also das Kindchenschema ist ja hier aufs Ultra-Top getrieben und einfach ich fange mittlerweile an, in den Bewegungen meines mittlerweile 8 Monate alten Sohns Bewegungen von Baby Yoda wieder zu erkennen. Aber das ist natürlich the other way around. Der ist natürlich 1:1 allen möglichen Babys nachempfunden. Aber ich sehe jetzt andersrum. Ich erkenne Bewegungen von Baby Yoda in meinem Sohn wieder.
Die Macht ist stark in ihm.
Aber ja, nein, wie gemein, als der immer diese Froscheier isst. Das ist so gemein.
Das ist so lustig.
So gut, die Folge.
Das ist überhaupt nicht lustig. Ich dachte, oh, die arme Frog Lady. die ich übrigens so gut finde. Ich hätte die gerne mehr
super
gesehen.
Super, ja.
Ja.
Ganz
toll. Und dann frisst er die ganzen Kinder von ihr. Oh, das ist so gemein.
Naja, das ist ja Natur, ne? Wenn diese ja, so Frösche und so, die legen doch einfach 20.000 Eier, damit am Ende
15 nachkommen. Nee, das war doch ihre letzte Brut oder so, das sagt sie am Anfang. Es ist praktisch ihre einzige Möglichkeit, nachkommen zu haben. Und dieser scheiß Yoda frisst die alle.
Aber,
so lustig.
Nein. Das ist, auch dann gilt doch das, dass die legt es doch nicht darauf an, 150 Kinder großzuziehen, sondern die legt 150 Eier, damit am Ende irgendwie 7 durchkommen oder so. Und dann werden halt irgendwie mal 8
doch nur noch, das ist 20 drin.
Das reicht doch. Zur Erhaltung der Rasse müssen sie als zwei Eltern irgendwie, weiß ich nicht, 4 Kinder großziehen, dann reicht das doch.
Ja. Aber die fand ich gut.
Als es dann ausgeschlüpft ist und er so hungrig auf das guckt. Vielleicht esse ich jetzt das Kind.
Diese eine Szene, wo er das eine Ei irgendwie eine Weile versteckt hat und dann man denkt, die Szene ist vorbei und dann kommt nochmal so hinten raus und
das ist so gut. Das ist so gemein. Da habe ich nicht gemocht. Ach ja.
Ich mochte eher die Froschlady dafür nicht, dass sie da einfach ungefragt in dieses Spinnenmonster-Nest da gewandert ist. Das ist einfach Die hat ja mal Bescheid.
Das war fies mit den Spinnen.
Ja, das stimmt. Ja, und das war ja so eine Alien-Sache, gell? Da wusste man ja, als man diese Eier gesehen hat, ah ja, okay, Alien, kennen wir die Szene.
Ja.
Das war ja nicht neu. Ja.
Ja, wenn man als Hollywood-erfahrener, gestählter Film- und Seriengucker läuft man in so eine Brutkammer rein und kriegt sofort schon von dem Anblick der Halle.
Na, hier,
so,
gehen wir mal besser
nicht gut, lieber hier raus.
Nee. Genau.
Ich weiß noch nicht, was da nicht stimmt, aber da stimmt was nicht.
Ja. Ich muss ja sagen, ich mochte sogar diese weibliche Ex-Soldatin, die ihm da zu seinem Team gehört. Die hat, glaube ich, ein bisschen. Ja, die so, also mochte ich sehr, die Figur und weiß nicht, also fand ich sympathisch oder fand ich irgendwie auch eine gute Darstellung von Frau, aber die Schauspielerin ist halt ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, habt ihr da Hintergrundinformationen oder seid ihr da auf dem Laufenden? Die ist ja so eine Trump-Anhängerin und
oh Gott.
Wo gar nicht so klar war, ob man sie vielleicht rausschreibt und so und so sehr, sehr anti-trans, anti-homosexueller als, ja, halt ganz rechts außen eigentlich. Also will man eigentlich gar nicht gut finden, aber die Rolle mochte ich schon, also ja, überhaupt, nee, also er ist umgeben von eigentlich ganz guten Rollen und die man zum Teil auch gern weitersehen will. Also auch zum Beispiel auch in der ersten Staffel dieser Droide, der dann ja innerhalb von, ich glaube, 2 Folgen einfach zusammengeschossen wird. Wo ich mir dachte, so, nee, war doch ein interessanter, warum lasst ihr den jetzt, warum opfert der sich jetzt? Das war doch eine interessante Thematik, ja, dass er eigentlich Droiden hasst und dann hat er aber einen, dem er sogar sein Kind anvertraut und sowas. Ja, und dann ist er aber schon wieder weg. Weil alle, oder fast alle bei ihm relativ schnell wieder weg sind. Finde ich ein bisschen schade. Aber ja gut, er ist halt so ein Lone Rider, ist halt so.
Naja, tatsächlich bis auf die wie du eben sagtest, Cara Dune und Greef Karga, das sind so die einzigen beiden Konstanten, gell, die da noch irgendwie länger eine Rolle spielen. Ich hab's gerade geguckt, die hat wohl MMA-Fighting gemacht.
Ja, ja.
Okay.
Ja, die hat, glaube ich, auch so eine Wrestling-Serie gemacht, oder? Meine ich.
Hm. Muay Thai, Competitive MMA, bla bla bla. Ja.
Ja, dass die das nicht nur spielt, das sieht mir ja auch an, finde ich. Also ich finde sie auch sehr überzeugend. Also und ich finde, sie hat auch eine, also egal, ob man jetzt auf diesen Frauentyp steht oder nicht, oder ob einem das Angst macht, also die hat auch eine, das hat auch eine Ästhetik. Also die gefällt mir auch in gewisser Weise, obwohl das eigentlich nicht mein Frauentyp ist. Aber also ich finde das, also die hat schon was. Das ist, ich kann mich dem nicht entziehen.
Ich hatte ein paar Szenen, wo sie speziell wenn es nicht um Kampf geht, wo sie jetzt irgendwen verprügelt, sondern so Szenen, wo sie irgendwie wo mit Laserzeug geschossen wird und sie rennt mal irgendwie über einen Flur und springt hinter irgendeine Deckung oder sowas. Da hatte ich ein paar Szenen dabei, wo ich dachte, oh, das sieht awkward aus. Also so rennst du als Soldat nicht und schmeißt dich hinter eine Deckung, das sieht irgendwie
nach so, Wrestler.
Kann vor Kraft nicht laufen oder läuft irgendwie seltsam oder wirft sich seltsam. Also da hatte ich so ein paar Szenen, wo ich dachte, das hätte ich so nicht drin gelassen. Das hätte ich anders geschnitten oder rausgeschnitten oder zusammengeschnitten oder so, weil ich fand, das sah ungelenk und zu langsam und irgendwie nicht dynamisch aus oder so. Also es gab so ein, zwei Szenen, wo es, ansonsten gebe ich dir recht, ansonsten hat die Rolle schon was und die passt da schon irgendwie rein. Und natürlich ist dieses ganze Thema so, Frau ist da irgendwie, alle haben sofort Angst vor ihr und wenn sie ihr Tattoo sehen, dass sie irgendwie Ex-Rebel Shock Trooper ist, schon der Name Shock Trooper, ja, da ist, okay, alles klar, die ist mega.
Oh. Und die ist halt der Tank bei denen, ja.
Genau. Und dann hat sie am Ende auch dieses Schnellfeuergewehr, was ein Lasergewehr ist, was dann jammen kann, wo ich auch dachte, so, was ist das denn für eine Bescheuerung? Das ist
voll Quatsch.
Es schießt Laserstrahlen, aber es kann jammen. Und sie muss es dann auf den Boden hauen, um es wieder ganz zu kriegen. So. Okay, sind wir ganz kurz mal bei Full Metal Jacket oder so.
Fantastisch.
Tja. Tja, und dann.
Nee, Fazit, ich mochte das schon. Das kann man schon lassen. Also es ist, ich bin jetzt immer noch kein Star Wars-Fan und ich finde es immer noch total billig und cheesy, aber und albern. Aber Mandalorian, 2. Staffel. Bin ich dabei. Ich bin bei der 3. dabei.
Das ist ja die Frage, was dann jetzt passiert.
Das,
ne?
Genau.
Ist ja irgendwie, ist ja jetzt erstmal nicht mehr so viel zu erzählen übrig.
Eine Sache müsst ihr mir noch erklären, ob ihr das, versteht ihr, was diese bevormundenden Abspänne sollen? Warum hat man da, ich meine, ja, das ist große Kunst, was da gezeigt wird. Immer die ganze Folge nochmal in irgendeiner anderen Art von Rotoskopie oder weiß der Teufel, was das ist, oder gemalte Bilder. Aber warum, verdammt nochmal, werde ich gezwungen, mir das alles anzuschauen? Warum kann ich das nicht skippen? Also, verstehe ich nicht. Oder ist das auch so ein Star Wars Ding? War das schon immer so?
Kannst du das nicht skippen? Na klar.
Ja, man konnte vorspulen, aber es war nicht so, dass der,
man konnte vorspulen.
Der Knopf reinkam, so, nächste Folge, bitte los.
Ach genau, so,
das kam erst, glaube ich, spannend. Das kam erst nach den Bildern.
Genau. Das ist aber eine Automatik, die, glaube ich, nicht an dem Film selbst liegt, sondern das, ich glaube, Netflix hat so einen Analyse-Algorithmus, der quasi Abspänne erkennt.
Das ist doch aber und Disney Plus und
ja, okay.
Also das ist doch von denen gemacht und die werden das schon, also es fühlt sich an, als sei es von Hand da rein montiert werden. Auch genauso wie bei der letzten Folge kommt ja auch noch was ganz, ganz am Schluss.
Ja.
Ja.
Das ist ja auch, also ich muss sagen, in der ersten Staffel hat mich das auch genervt, weil ich da eh schon auf 180 war beim Gucken. Oder auf null, je nachdem, wie man es schauen möchte, weil es einfach so, ja, jetzt ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Aber jetzt bei der fand ich das irgendwie nett, so, ach ja, guck mal, ich stell mir vor, ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber dass das die Skizzen oder die Vorabzeichnungen sind, wie die Szenen dann aussehen sollen.
So wirkt's.
Und daher fand ich das irgendwie schon nett, das anzugucken und zu sagen, okay, das hat irgendjemand skizziert nach irgendwelchen Informationen oder weiß ich nicht was. Und das kann ich jetzt nochmal angucken und nochmal kurz darüber nachdenken. Von daher habe ich das nicht als störend.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, dass du es nicht kannst, sondern dass du es musst. Und das finde ich so ein bisschen aus der Zeit gefallen. So, dass ich da als Zuschauer entmündigt werde, die Entscheidung zu treffen, ob ich mir das jetzt noch anschaue oder eben nicht. Sondern dass ich es angucken muss, wenn ich nicht spulen will. Was auch aus der Zeit gefallen ist. Das fand ich irgendwie komisch.
Du bist da so ein Hardcore-Binger. Ich habe überhaupt nicht das Verlangen, das wegzuskippen. Also auf die Idee käme ich nicht. Nee, wirklich nicht. Ich sitze dann da und denke mir so, ja, oh krass, ja, voll zu Ende. Und dann, also diese Minute, die habe ich auf jeden Fall und die will ich auch haben. Manchmal gucke ich sogar noch 5 Minuten Abspann, bevor ich dann, also mich nervt es eher, dass ich bei Netflix, dass dieses Ding da reingeflogen kommt, jetzt nächste Folge und du hast irgendwie 4 Sekunden und reagieren. Ich finde diese Scheiße.
Ja, manchmal.
Okay, alles klar, weiter. Tschüss.
Ich brauch erstmal 4 Sekunden, um die Fernbedienung zu finden und dann brauche ich nochmal 4 Sekunden, um die Apple-Fernbedienung so rumzudrehen, dass sie richtig ist und den Knopf zu finden, um zu verhindern, dass die verkackte nächste Folge anfängt, die ich gar nicht sehen will.
Ja gut, du schaust allerdings auch immer nur eine Folge, oder?
Eine oder zwei, selten mehr.
Ja. Ja gut, wir bingen halt 4 Folgen weg und dann nervt's halt, wenn du zwischendrin immer 3 Minuten Pause hast.
Ich bin aber da genauso, also bin halt genauso wie Stefan, also mein Verständnis dessen war auch, dass das so die Concept Art ist, die sicherlich wahrscheinlich nicht in der Art und Weise gezeichnet wurde, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass da, wenn die da irgendwie so Concept Art Storyboards machen, dann machen die davon irgendwie 150 Stück pro Folge oder so, für alle möglichen Szenen und dann sagt irgendeiner das kannst du mal kolorieren für den Abspann und dann wird's nochmal schick gemacht. Aber was man halt oft gesehen, also so, ich weiß das auch nicht, mir geht's ja wie Stefan, ich stelle mir das so vor. Aber man hat auch an manchen Stellen, wo du das wirklich das Gefühl hast, das Bild repräsentiert 1:1 das, wie sie es später umgesetzt haben. Und manchmal hat man auch so Diskrepanzen, wo man sieht, dieser Zeichner.
Das Monster sieht ganz anders aus und so. Ja.
Ja, oder die Figur war noch unklar, ist nur so schemenhaft gezeichnet, da wussten sie vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, wie sie den besetzen oder wer oder was oder so. Oder manchmal sind die Kameraauflösungen ganz andere oder die Szenerie, der Raum ist völlig anders und so einfach nur so den Mood of the Scene so erfasst ungefähr, wie es sein soll und manchmal sind sie halt so spot on und das fand ich sehr interessant, deshalb habe ich mir ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen zu skippen oder zu spulen. Ich habe die immer sehr, sehr gerne angeschaut.
Ja, klar. Also ich finde, also grundsätzlich nichts dagegen, das interessant zu finden. Also, aber ich möchte da nicht so bevormundet werden. Naja.
also in Amerika gibt's so, ich weiß nicht, ob das mittlerweile hier auch ist, glaube ja, wenn du irgendwie so Fernsehaufnahmegeräte hast, die du so Fernsehprogramm aufnehmen können, die dann teilweise verhindern, dass du beim Anschauen der Werbung, die du mit aufgenommen hast, vorspulen kannst. Das ist Bevormundung. Mhm. Also hier ist dir ja, nur stimmt, dein Skip-Button, dein ultra bequemer Skip-Button. Du kannst ja immer noch vorspulen oder ausmachen oder sonst irgendwas tun. Ja, 10 Sekunden oder 30 Sekunden vorspringen. Das hat dir, also ich, Bevormundung finde ich ein starkes Wort an der Stelle. Da gibt es auch ganz andere Sachen heutzutage. So auch auf DVDs oder so.
Damit ist es bevormundend.
Diese Bohrinselwarnung auf der, was kennst du, diesen Bohrinselwarnungsscreen noch auf DVDs? Oder dann stand, dass das.
Dass man es nicht auf Bohrinseln aufführen darf, ja.
Ja, dass man es nicht öffentlich vorführen darf, vor Publikum und vor sowieso und auf Bohrinseln, war immer mit dabei. Das konntest du nie skippen. Diese Dinger, diese Screens, die waren nie wegskippbar. Und auch nicht wegspulbar. Und du konntest selbst in dem Augenblick hättest du nicht mal ins Menü gehen können. Also selbst wenn du da gesagt hättest, nee, zurück, aus, weg, geht nicht. Das musst du dir angucken. Das
ist gut, das ist dann nicht so. Bevormundend, das ist übergriffig.
Ja.
Okay, da gibt's schon noch härtere Kategorien.
Okay, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Mandalorian nicht sehr übergriffig war, außer vielleicht am Schluss ein bisschen bevormundend. Aber ja, also wie gesagt, in der ersten Staffel ging es mir so wie dir, Christoph, so ja, komm, jetzt mach weg. Und in der zweiten habe ich es genossen und gerne angeschaut und nochmal so, ach ja. Aber ich habe halt auch eine oder maximal zwei am Abend geschaut und dann ist es halt nicht so, dass ich durch irgendwas durchkommen muss, sondern so, okay, was habe ich gesehen? Okay, jetzt machst du aus, gehst hoch oder, keine Ahnung, guckst noch eine. Ja. Okay, kommen wir von einer Zeit von vor langer Zeit zum Mittelalter oder frühes Mittelalter.
Spielt das in der Zukunft oder in der Vergangenheit eigentlich?
In der Vergangenheit.
Star Wars.
In der Vergangenheit. Galaxy far, far away.
A long time ago in a galaxy far, far away. Genau, du hast nicht ganz so lange her The Vikings letzte Staffel geschaut.
Richtig, finale Staffel. Die haben ja die letzten Staffeln, ich glaube, das war am Anfang nicht so, aber die letzten drei auf jeden Fall, haben sie ja jeweils zwei geteilt und auch in der Veröffentlichung, so dass man von der sechsten Staffel zwar schon 10 Folgen gesehen hat, aber jetzt eben auf die zweiten 10 Folgen gewartet hat. Also es ist jetzt praktisch der zweite Teil der sechsten Staffel gewesen. Und ist zu einem Ende gebracht worden. Also die finale Staffel, danach geht es wohl nicht weiter. Es gibt wohl noch ein Spin-off, meine ich. Aber die Geschichte ist jetzt erstmal erzählt. Und hat mir gefallen. Also sie bringen es zu einem ganz guten Ende. Es ist ziemlich rund, finde ich. Passiert.
Das ist ja immer bei so langlaufenden großen Serien so schwierig, dass man da auch dann ganz viele Fässer aufgemacht hat und das und das und das und das.
Richtig.
Das dann noch rund zu Ende zu bringen. Aber das klingt jetzt gar nicht so schlecht.
Muss ich sagen, war ziemlich gut. Also es sind ja noch am Anfang der Staffel sind noch vier, also das Ganze rolle ich jetzt nicht wieder auf, aber es ging ja ursprünglich mal los mit diesem Protagonisten Ragnar Lodbrok, der ja ein mehr mythischer norwegischer Krieger, also Wikinger war. Und jetzt geht's halt in den späteren Staffeln hauptsächlich um seine Söhne und um seine Nachkommen. Und es sind jetzt am Anfang der Staffel noch vier, dann nach der ersten Folge noch drei übrig. Und um die geht's halt jetzt, wo die so abbleiben. Der zwei von ihnen, die eigentlich auch zusammengehören, Iva und Kvitserk, sind bei den Rus, also bei den die russische Variante der so eine Art Wikinger-Spross wahrscheinlich in Kiew. Und sind da in irgendwelche politischen Intrigen verwickelt, kommen dann aber irgendwann zurück nach Norwegen. Und Übbe ist auf Island und bereitet sich darauf vor, nach Amerika zu segeln, um eben diese Geschichte, das ja ist ja bekannt, gell, dass die ersten europäischen Entdecker in Amerika waren ja nicht Christoph Kolumbus, sondern waren halt Erik der Rote eigentlich, also waren Wikinger. Ist ja mittlerweile bewiesen. Und das wird da eben jetzt nachgestellt, halt nicht mit Erik dem Roten, sondern eben mit Übbe Ragnarsson, also Übbe Lodbrok. Und ja, dann ein bisschen englische Geschichte natürlich, die so die Geschichte mit Alfred dem Großen, was ja auch in The Last Kingdom lang und breit erzählt wird, wird hier ein bisschen anders erzählt, aber wird schon auch erzählt. Also die eine große Schlacht, die auch in Last Kingdom thematisiert wird. Und es wird alles so, ja, es kommt irgendwie alles nicht wahnsinnig überraschend zum Teil. Klar, wenn man auch so ein bisschen eben ein bisschen geschichtlichen Hintergrund hat oder wie gesagt schon The Last Kingdom gesehen hat, dann ist manches nicht so überraschend. Aber es ist alles irgendwie, obwohl spannend, nee, obwohl vorhersehbar, doch spannend und ja, zum Teil auch so, ich habe vorhin schon mal erwähnt, den Blutadler, den wir aus der, ich glaube, ersten Staffel, vielleicht aus der zweiten, weiß ich nicht, kennen, also eine fürchterlich martialische Art der Todfolterung, wo ich mir dachte so, es fehlt noch ein Blutadler und tatsächlich, die letzte Staffel lässt da nicht mit sich lumpen, lässt sich nicht lumpen, bringt den Blutadler sogar noch, jedenfalls in
Ansätzen. Was ist das? Muss man das kennen?
Nee, das muss man nicht kennen. Das ist eine Bestrafungs- oder eine Exekutionsmethode unter Wikingern als Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob da muss ich sagen, da habe ich nicht recherchiert, ob das wirklich geschichtlich ist. Also der Blutadler selbst ist geschichtlich, aber ich weiß nicht, ob die Erklärung ist die, dass jemand, also ein Wikinger, der Schuld auf sich geladen hat, so doch noch die Möglichkeit hat, nach Valhall zu kommen, also ins Paradies im Endeffekt, ohne im Krieg, also im Kampf gefallen zu sein, sondern durch Hinrichtung. Und das ist eigentlich die einzige Hinrichtungsmöglichkeit, die eben die Möglichkeit für Valhall offen lässt, wenn man sie erträgt, ohne zu klagen. Und das funktioniert so, dass einem, also man wird da festgebunden und dann werden die Rippen mit einer Axt hinten an der Wirbelsäule. Genau, zwischen Wirbelsäule und Rippe wird da praktisch mit der Axt aufgehackt. Also die Rippen werden von der Wirbelsäule getrennt. Dann wird die Lunge praktisch hinten aus dem Rücken entnommen und einem so über die Schultern gelegt. Das ist eben wie Flügel, also ein Blutadler eben. Ja? Das überlebt man in der Regel nicht. Genau. Sehr appetitlich.
Ja, und, kannst ja nicht mehr wie gesagt, in der ersten Staffel wird, also es geht ja nicht, dass du da weiterlebst.
Nee, genau, das geht nicht. Und in der ersten Staffel wird das auch gezeigt. Tatsächlich ist auch ziemlich derb, weil es gar nicht so einfach ist, da hinten die Rippen zu durchschlagen. Also da musst du schon ganz schön Gewalt anwenden. Aber das ist schon sowas, was eben in Vikings, ja, das ist halt, das macht's rund, dass das am Ende dann nochmal kommt. Gell? Also, da habe ich auch wirklich so dran gedacht, so, also einer muss noch den Blutadler, das fehlt irgendwie noch.
Boah.
Und
okay, krass.
Ja, genau. Und aber auch sonst, also auch was die Figuren angeht, also der König Harald, den ich sehr mochte, weil er auch eben eine etwas geschichtlichere Gestalt ist, weswegen ich es schön fand, dass er immer wichtiger wird über die Serie hinweg, hat hier auch eine bisschen schlitzohrige, aber doch, ja, der bringt seine Geschichte zu Ende und dann ist eben vor allem die Geschichte um Ivar, also um den etwas verkrüppelten Sohn von Ragnar. Das ist eine interessante Figur, die in den mittleren Staffeln häufig als, ja, fast als reiner Bösewicht dargestellt wurde und die jetzt noch ein bisschen vielschichtiger wird und auch, ja, eben nicht mehr so nur ganz böse, sondern ja, der hat halt auch seine Agenda und seine Beweggründe und man begleitet ihn so von Kiew bis nach, ja, von Kiew über Norwegen bis nach England oder, ja, Wessex, England gab es ja damals noch nicht, und man macht seinen Frieden mit ihm dann auch. Also mir ging es so, dass ich meinen Frieden gemacht habe mit ganz vielem darin und mit Figuren und auch mit Geschichten darin, die mir vielleicht gar nicht so gelegen hatten. Es ist ein sehr runder Abschluss für so eine doch sehr lange Serie, eben ganz anders als Game of Thrones das macht. Ja, die haben ja im Endeffekt, das ist genau das Gegenteil gemacht. Die haben einen Abschluss gemacht, den jeder hassen muss, weil es einfach Schrott ist, wo man einfach noch drei Twists reingebaut hat, einfach nur um die Leute nochmal zu überraschen, aber man hat die Leute nur geärgert. Und das ist hier halt nicht so. Man überrascht da nicht mehr so stark. Aber das macht nichts. Es ist trotzdem spannend und es ist ein runder Abschluss. Wirklich gut.
Okay.
Gute letzte Staffel.
Vikings, du warst ja eigentlich durchweg angetan, also
ist man das gut? Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Mischung. Es ist halt eine wilde Mischung aus allem, ja. Es wird halt wild alles zusammengerührt, was so ungefähr so in der Spanne von 2-3 Jahrhunderten da in der Zeit so unterwegs war auf der ganzen Welt. Es werden Figuren wild durcheinander gemischt. Auch ein bisschen zu viel Moderne ist auch drin. Aber insgesamt kann man das sehr gut wegschauen. Es ist halt wirklich sehr gutes Schlamm- und Leder-Genre. Also der Daniel hat mich neulich in unserer Folge, die ich bei ihm aufgenommen habe, im Spätfilm, vergleichen lassen. Spoiler! irgendwie Schlachtenszenen in Troja und in Game of Thrones. Was besser aussieht, und da ist, würde ich sogar noch was draufsetzen, in Vikings, das sieht einfach noch ein bisschen geiler aus. Es ist einfach, ja, das ist einfach modern. Da sind wir einfach ein bisschen weiter jetzt, als Petersen das 2004 war. Obwohl es damals auch schon ganz gut aussah, aber das ist einfach jetzt, ist richtig Schlamm und Leder. Du spürst den Dreck, du riechst das Leder. Das ist einfach, ja, das macht einfach mehr Spaß. Also, es ist eben gar nicht mehr steril. Und das war Game of Thrones ja auch schon nicht.
Ja, sehr schön. Also,
ja, wer auf das Genre steht, das ist, ja, ist durchaus empfehlenswert. So ist es nicht. Es muss einem nur klar sein, dass es nicht geschichtlich ist.
Ja, gut. Gleiche Zeit hast du vermutet vorhin, anderer Ort.
Mhm.
Wir sprechen über, ja, du sprichst über El Cid.
Genau. El Cid ist tatsächlich auch, glaube ich, 10. Jahrhundert, 10. 11. Jahrhundert. Das heißt ein bisschen später, aber so grob das, woraus sich Vikings auch bedient.
2. Jahrhunderte vor und zurück ist ja, also.
Nee, Vikings spielt, glaube ich, so im 9. Jahrhundert, so grob. Und das ist so der spanische oder einer der spanischen Nationalhelden. So ein Nationalepos und handelt im Endeffekt, das ist zwar, wird hier noch nicht so thematisiert oder wird nicht thematisiert, aber El Cid ist eigentlich so einer der ersten Raubritter, also der hat so das Raubrittertum begründet oder mitbegründet, so ein wichtiger Vertreter. Und es geht in dieser Serie, in dieser bisher einstaffeligen Serie, ebenso um die Zeit, als er noch kein Ritter war, sondern er ist da erst noch Page und wird dann zum Knappen. Und es geht eben um die, ja, ziemlich, ja, politischen Ränkespiele an einem spanischen Hof. Also es gab da ja noch nicht Spanien, sondern es ist, ich glaube, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wie die Häuser hießen. Vielleicht habe ich es mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, so die Aragonier und die Leon. Ach genau, im Haus von Leon war das. Und ja, es geht eben darum, bist du treu deinem Fürsten oder deinem König gegenüber oder nur Gott oder nur deinen Eltern oder deinen Ahnen oder sowas, gell? Und er muss da eben seine Entscheidung, der ist natürlich immer sehr, sehr treu dem König und Gott. Ja, ist auch so ganz klassisches Schlamm und Leder. Hat für mich zwei Kritikpunkte. Nämlich das eine ist, dass er mir eine Idee zu christlich ist. Also, aber gut, ist halt Spanisch, ja. Ist den Spaniern halt irgendwie wichtiger.
Das ist auch also eine spanische Serie.
Genau.
Also
genau.
In Spanien gemacht.
Ist eine spanische, ja, richtig. Also ist halt so, ja, so ein bisschen trög christlich. Was ich neulich schon mal bei dieser von Alexandrien, da weiß schon nicht mehr, wie sie hieß, fand ich das ja auch schon so störend, und jetzt ist auch irgendwie so immer ein bisschen zu viel. Und das zweite ist der Hauptdarsteller. Der ist nämlich ein uns bekannter Darsteller, den wir schon gesehen haben in Haus des Geldes und in Elite.
Oh!
Und zwar der Denver ist das aus Haus des Geldes. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das ist der etwas dümmliche mit dieser lustigen Lache, der in Elite auch den älteren Bruder von dem einen spielt, der dann auch irgendwie auf die schiefe Bahn gerät oder auch schon auf der schiefen Bahn ist und sowas. Und der Typ ist halt in beiden Serien, wo ich ihn bisher gesehen habe und noch in einem Film, wo ich ihn auch gesehen habe, ist der immer so der nette, dümmliche. Und dass der halt jetzt so dieser Nationalheld ist, der sich auch Gedanken macht und so ganz, ganz wacker und also er ist halt so der klassische Ritter, gell? Und das kriege ich halt nicht übereinander. Das ist wirklich das Problem. Ich schaffe es halt nicht, den anders als irgendwie ein bisschen dümmlich zu sehen. Und da ist er halt dann nicht mehr so erhaben und so. Naja. Ja, gut. Ich weiß nicht, kann er vielleicht nichts dafür. Aber gut. Ja, vielleicht wäre es besser, wenn er ein bisschen humoriger gefilmt würde. Aber die Serie ist unglaublich humorlos. Also, was bei Vikings auch anders ist, der hat auch Humor in gewisser Weise. Aber hier hat wirklich keiner Humor. Es ist wirklich furchtbar humorlos. Sie ist, wie habe ich aufgeschrieben, spanisch pathetisch. Also es ist immer ein bisschen zu viel Pathos, ein bisschen zu viel Ehrgefühl, überhaupt Gefühl. Ja. Schaut sich schnell weg. Ist, kann man schon mal machen. Aber ist insgesamt keine richtig gute Serie. Also ist nicht so, dass ich mir denke so, wow, wann kommt die zweite? Will ich sofort sehen. Ist schon so, ja, okay. War keine vertane Zeit für jemanden, der dieses Genre mag. Aber insgesamt, ja, muss das nicht zwingend sein.
Okay. Naja, gut, El Cid. Weniger Schlamm, mehr Leder oder so.
Ist, glaube ich, bei Amazon.
Na, das bringt doch fast, bringt mir doch fast eine Überleitung zum nächsten Film-Dokumentation, die ich jetzt geschaut habe. Ich weiß leider nicht mehr wo. Also entweder war das bei diesem Queen-Beitrag, den wir letzte Woche geguckt haben, oder bei einem meiner Musik-YouTube-Freunde, die ich im Moment sehr ausgiebig schaue. Da wurde Serie, in Anführungsstrichen, Classic Album auf Amazon empfohlen. Da gibt es halt von allen möglichen Bands das Making of oder eine Art Making of Rückblick auf die Entstehung von diversen Alben. Und ich habe jetzt hier mal Pink Floyd Dark Side of the Moon mir angeschaut, wo eben quasi die ganzen Pink Floyder nicht mehr miteinander, aber immerhin noch übereinander reden und zumeist auch freundlich, weil sie sich in diese Zeit zurückversetzt fühlen. Die sind ja dann doch eher unschön auseinandergegangen und eben ein bisschen erzählen, wie es zu dem Album kam, wie sie Musik gemacht haben, wie sie sich hingesetzt haben und einfach gejammt haben, wobei ich irgendwie jammen bei der Musik von dem Album nicht so passend finde. Irgendwie verbinde ich damit andere Musik und ist halt sehr schön erzählt. Was mir besonders gut gefallen hat, die gehen dann auch in ein Studio und da sitzt Alan Parsons an den Reglern und erklärt dann auch so, also sie gehen die Platte quasi von vorn nach hinten durch und es kommen dann halt so Stücke, wo sie erinnern, ah, da kamen die dazu und da war das und hier an der Stelle haben wir die Echos gemacht und irgendwie bei Us and Them gibt's so eine ganz bekannte Stelle, wo eben so nach dem Us ein Echo drauf ist und dann Them auch wieder ein Echo drauf und er spielt das halt einfach ein und lässt das Echo weg. Und dann hörst du das nicht, also irgendwas stimmt da doch nicht. Und dann so, ja, hier Echo weggelassen, so jetzt nochmal richtig. Und auch andere Stellen spielt er halt so dann die Solospuren von der entsprechenden Aufnahme, sodass du dann die Soli von den einzelnen Mitgliedern der Band, eben nur Klavier oder nur mal eine Gitarre oder nur mal ein Gesang oder so ein Background-Gesang von den Background-Sängerinnen.
Ich finde nur Gesang ohne die Instrumente klingt immer total strange. wenn du das so plötzlich so in so einem luftleeren Raum hörst.
Genau, und trotzdem diese Energie dabei ist, die du aus dem Album halt kennst, weil du das Album vielleicht schon 100 Mal gehört hast oder so.
Ja, aber das klingt dann total so verloren. Ja. Irgendwie. Also wenn man das einzeln hört, ich finde das immer irgendwie...
Ja, und wenn du dann eben nur sogar die Background-Sänger hörst, also nur dieses was weiß ich, was die singen. Und ja, sehr schön. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich kann euch da auch, also hier, ich habe das gerade mal bei Amazon nachgeschaut. Von Metallica gibt es zu Metallica, U2, Joshua Tree, Iron Maiden. Christoph, das müsste auch was für dich sein. Number of the Beast, wenn der Christoph noch da ist.
Nee, der ist, glaube ich, entschwunden, aber du könntest jetzt fragen, is there anybody out there? Erzähl lieber weiter, was es da noch gibt.
Aber der ist ja... Ah, er schreibt jetzt gerade, dass er auf dem Klo ist. Also jetzt ist es bei mir
angekommen. Hat er schon vor 5 Minuten geschrieben.
Ja. Jetzt ist es auch bei mir angekommen.
Wie lange gestern nicht wieder da?
Ach so. Jetzt habe ich dir gerade empfohlen, dass du mal bei Amazon nach Classic Album suchen sollst und dir das Making-of von Metallica, Iron Maiden, was haben wir hier noch? Phil Collins ist natürlich auch was für dich, Chris. Nee, doch nicht. Black Sabbath.
Ist dann eher bei mir.
Ja, Cream, Judas Priest.
Cream bin ich auch dabei.
Ja, die Purple.
Cream.
Beach Boys. Und so weiter. Also, da sind echt... Def Leppard, Peter Gabriel, Doors und so weiter und so weiter. Da gibt es echt viele, viele Alben, die eben in dieser Serie besprochen werden. Und ich denke, da wird der eine oder andere ein Album finden, wo man sich zumindest mal einfach so das nochmal intensiver hören kann. Ich finde, wie eben ja schon beschrieben, das eben schon spannend, wenn man diese Spuren nochmal solo vorgeführt und besprochen hört, also auch von den Künstlern dann jetzt hier bei Pink Floyd, wenn die halt bestimmte Riffs oder so dann eben nicht auf der E-Gitarre, sondern auf der Akustikgitarre nochmal nachspielen und erklären so, ja, da ist das und hier ist der Akkord, oder auf dem Klavier sitzt er dann so, ja, ich komme ja eigentlich vom Jazz und wir sind dann irgendwie bei G und wie geht man am leichtesten zu E, glaube ich, zurück und dann spielt er irgendwie 3 Akkorde und es klingt so total geschmeidig. Und dann, ja, aber im Jazz habe ich auf der Miles Davis Platte so und so habe ich das gehört, da hat er den Akkord genommen und dann spielt er das und du erkennst halt sofort, dass das eben die Akkorde aus dem von der Platte sind, aus dem Stück, was er jetzt gerade bespricht. Das ist also
klar. Und der zeigt, wo er sie geklaut hat.
Ja, klar, aber warum denn nicht? Und das Pink Floyd von Miles Davis klaut, fand ich jetzt auch eher überraschend.
Ja.
Interessant. Also Amazon Classic Album allgemein und Pink Floyd Dark Side of the Moon im Besonderen eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Letztes visuelles Thema für heute. Wir haben die 2 Stunden bald geknackt. Christoph, du hast La Valla, nicht Valhalla, sondern Valla geschaut.
Ja.
Was ist das? Das habe ich noch nie gehört.
Das ist eine Netflix-Serie, eine spanische.
Schon wieder?
Das ist ja ein Muster hier langsam.
Ja, das stimmt. Das ist eine Netflix-Serie, die ich nicht komplett gesehen habe. Ich glaube, die ist auch noch, die geht immer noch weiter. Es sind jetzt 13 Folgen der ersten Staffel raus. Ich habe gut die Hälfte gesehen.
Das klingt jetzt nicht nach großer Begeisterung.
Nee, ist leider nicht. Ich habe ja besprochen vor einiger Zeit Handmaid's Tale, diese sehr dystopische nordamerikanische Serie. Und die hier tut so ein bisschen ähnlich. Also sie macht auch so eine dystopische Welt auf, in einer nahen Zukunft, in eine faschistoide Dystopie, nicht faschistoid, es ist eine faschistische Dystopie in Spanien. Noch dazu mit einem Virus. Es gibt wohl, ich weiß nicht genau, ob die Serie so neu ist, dass das auf Corona anspielen soll. Also das ist von jetzt.
Das ist im Januar schon veröffentlicht worden, zum ersten Mal.
Ja, genau. Das, eben das Gefühl hatte ich auch, dass das Zufall ist. Aber es passt irgendwie dann doch ganz gut. Ja, es passt irgendwie, aber dann auch wieder gar nicht. Also so die haben also diese ansteckende Seuche. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es vielleicht tatsächlich auch eine Lungenkrankheit ist. Weiß ich jetzt gar nicht spontan. Und die Welt bzw. Spanien ist eben aufgeteilt in so eine Zweiklassengesellschaft, die auch räumlich getrennt werden mit einem Zaun im Endeffekt, wo auf der einen Seite die Reichen leben und auf der anderen Seite eben die ganzen Armen, die vor sich hin vegetieren und an der Seuche sterben. Und wir begleiten jetzt eine Familie, eine bisschen, ja, also Vater und kleine Tochter und Tante, die sich aber als Mutter ausgibt, weil sie nämlich ihr sehr ähnlich sieht und die Mutter ist gestorben an der Seuche. Und dann noch deren Mutter, also dann noch eine Generation drüber eben. Und die infiltrieren so ein bisschen so die den Haushalt als Diener von einem Minister, dessen Frau wiederum in der medizinischen Forschung arbeitet und dort eben so auf der Suche nach einem Heilmittel ist für die gegen die Seuche und da eben so Menschenversuche macht. Also sie ist so ein Dr. Mengele-Typ. Die kleine Tochter, ich glaube, die ist 5 oder so, vom Protagonisten wird eben mehr oder weniger entführt und wird da eben in diesen Menschenversuchsdings Maschinerie gerät die rein und muss dann wieder befreit werden daraus und oder erstmal gesucht und gefunden und befreit werden und so weiter. Ja, ja, das ist so grob die Story von dem, was ich jetzt gesehen habe. Und was mir daran nicht oder was mir daran zunehmend missfallen hat, weswegen ich es dann auch irgendwann gelassen habe, war, dass es also gerade wenn ich es mit Handmaid's Tale vergleiche, Handmaid's Tale ist ja auch furchtbar, auch in persönlicher Hinsicht und hat tatsächlich ja auch dieses Thema von die Tochter, die man verliert und die verloren geht und die irgendwie in diesem System ist und so. Aber das Ganze sind, in erster Linie ist es eine Dystopie, die erzählt wird, wo diese Figuren drin agieren, drin leben. Und hier ist es eher so, dass es so eine Familiengeschichte ist, was in einem Setting von einer Dystopie einfach stattfindet. Und die Dystopie wird zu so Kulisse irgendwie. Und auch wenn die genauso grauenhaft ist und da werden Leute erschossen und das ist reine Willkür und ist alles ganz furchtbar und Überwachung und weiß der Teufel, aber es bleibt irgendwie so, ja, irgendwie Kulisse. Und dann ist eben ganz viel diese Geschichte, das Kind wieder zu finden und so, wo ich auch dachte, so, ey, deswegen habe ich die Serie jetzt nicht eingeschaltet, ja, und das will ich auch eigentlich gar nicht sehen und interessiert mich nicht und will es auch einfach nicht sehen, weil es eben, klar, ich habe auch kleine Kinder und so, ich möchte keine Kinderentführungsgeschichten sehen, wo das Hauptthema ist. Und da verkauft mich halt die Serie am Anfang für dumm, weil sie am Anfang halt so tut, als würde es um eine Dystopie gehen. Und das geht sie halt nicht.
Okay.
Und ja. Ja, und dann, ja, auch hier oder hier noch mehr dieser spanische Pathos. Hier vor allem dann verbunden so in, oder noch verstärkt so in so eine so maskulinistische Einzelpersonen-Sache, also das sind halt dieser Protagonist, der hier zu den Dienern gehört im Endeffekt, der hat halt trotzdem noch dieses machohafte Klischee-Spanier-Gehabe, so wirst mir meine Tochter wiedergeben müssen, bla bla bla, ja, wo wir auch denken, nee, du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf, du Depp, ja, also so dieses Macho-Gehabe, das kannst du dir gerade in die Haare schmieren. Also das ist, es ist auch halt so unglaubhaft. Also ich glaube einfach nicht, dass eine Gesellschaft, die eben so faschistisch geknebelt wird, dass da dieses Macho-Verhalten in allen, also eben auch bei den Sklaven, was sie ja sind, auch da noch so aufrechterhalten wird, das glaube ich einfach nicht. Das halte ich für vollkommen unrealistisch. Und weil es halt auch dumm ist. Ja, und das auch sowas führt dann eben dazu, dass das Ganze irgendwie unrund wird und dass das Ganze eben dann gar nicht mehr erschreckend ist und gar nicht mehr eine Dystopie, sondern eben nur noch Kulisse, nur noch alberne Kulisse.
Ja. Irgendwie schade, dass du es jetzt so verreist. Ich hab vorhin, also vor unserer Sendung, habe ich Lavalla nachgeschlagen und habe das so überflogen, worum es da geht. Und habe gedacht, oh ja, das liest sich eigentlich ganz cool, aber das schaffe ich jetzt nicht zu gucken, bevor der Christoph es besprechen will bis nächste Woche oder so. Dann habe ich es ad acta gelegt, aber ja, okay, vielleicht gute Entscheidung.
Nee. Also schau lieber Handmaid's Tale, weil das ist wirklich eine sehr gute Serie, wenn auch belastend, aber die ist wirklich gut gemacht. Und die trifft den Nerv und du hast so das Gefühl so, ja, okay, du bist auch als Zuschauer in eine fürchterliche Zukunft geworfen, in der du nicht bleiben willst, in der du nie sein willst und da, die hoffentlich nie kommen wird. Und hier in Lavalla hast du so das Gefühl, nee, du bist in der Gegenwart und die haben einfach so ein bisschen faschistische Kulisse aufgebaut. Und ja, dann verpufft halt alles. Und dann kommt noch die Geschichte mit dem Kind, was entführt wird, was ich belastend finde und nicht sehen will. Aber eben belastend auf einer anderen Ebene. Nicht auf so einer, das ist eine Dystopie, wo wir nicht hinwollen, sondern nee, ich finde es einfach schrecklich, wenn kleine Kinder entführt werden und Menschenversuche an ihnen gemacht werden. Das will ich nicht sehen. Ja.
Ja, verstehe ich. Will ich auch nicht sehen. Ja. Okay, also nicht gucken.
Kann man sich
sparen. Nee. Gut, ich übernehme jetzt mal die Rübermoderation, weil der Stefan ist uns gerade umgefallen, ausgelaufen und verdunstet, kommt aber gleich zurück wahrscheinlich, hoffentlich möglicherweise bald. Das war's mit, Kindproblematik. Okay. Die Filmthemen, die Bewegtbildthemen, wie ich es immer früher genannt habe, sind rum für diese Woche. Wir haben aber noch ein paar wenige Punkte auf unserer Agenda. Zum einen,
ja, 2 Stunden.
Können wir ja noch, also ich meine, fängt ja gerade erst an, lustig zu werden. Ja. Ne? Wie viel von dem Whisky hast du getrunken jetzt bis aktuell?
Ich habe sogar schon nachgeschenkt. Schon zweimal. Als ich oben war, habe ich kurz bei der Theresa Hallo gesagt und mich darüber lustig gemacht, dass sie Lanz schaut, also was wir normalerweise nicht schauen. Und da hat sie gesagt, oh Gott, du bist ja betrunken. Also man scheint es zu merken.
Stefan ist wieder da.
Ich bin wieder da, ja.
Ja, mach mal Kapitelmarke. Wir sind gerade dabei, uns aus dem Filmbusiness zu verabschieden und Christoph zu fragen, was es Neues bei seinem Elektroauto gibt oder bei anderen Autos.
Bei meinem Erdgasauto gibt's Neues.
Ja, dann erzähl doch mal.
Also beim Elektroauto auch. Das Elektroauto kriege ich irgendwie, vielleicht kannst du es mir erklären. Mir fehlt da, glaube ich, technisches Verständnis. Und zwar hatten wir die Woche das Problem, dass es sehr kalt war und das Auto gefroren war. Und da gibt es ja so eine automatische Auftauung, dass du ihm sagst, so sei morgen um 7 aufgetaut. Also wenn Stecker dran ist, gell? War auch alles. Und das hat nicht funktioniert, warum auch immer. Es hat halt einfach nicht gestartet. Und wenn ich es dann starten wollte, aus der App heraus, hat er gesagt, keine Verbindung. Und jetzt frage ich mich, was hatte da keine Verbindung? Hatte mein Auto keine Verbindung zu was auch immer? Zum Internet oder zum WLAN oder zu meinem Bluetooth oder weiß ich nicht? Also zu was muss das Verbindung haben? Oder hatte mein Handy keine Verbindung zum Internet? Ich weiß auch nicht. Weißt du, wie diese Daten oft in dieses Autosystem reinkommen? Also auch um ihm zum Beispiel zu sagen, dass es jetzt laden soll oder eben aufwärmen soll oder so? Also, kommuniziert denn das Auto mit der Welt?
Mit über Mobilfunk. Heutzutage
gibt
es ja.
Ein eigenes Mobilfunk, oder?
Ja, genau, hat es. Da haben die heute eigentlich alle. Es ist halt nur in der Regel restriktiert, was darüber kommunizieren darf und was nicht. Bei manchen Fahrzeugen ist es so, dass das irgendwie im Kaufpreis für ein paar Jahre mit drin ist und danach kannst du dich dann entscheiden, ob du das gegen Geld verlängerst oder ob du das dann auslaufen lässt. Du hast ja dann ein paar Jahre Zeit gehabt, um zu lernen, ob dir das was wert ist oder nicht. Bei manchen ist es für immer mit drin, keine Ahnung. Also die haben solche E-SIMs nennt man das ja, also so elektronische SIM-Karten. Da ist nicht irgendwo wirklich eine physische SIM-Karte verbaut, sondern das Ding kennt halt irgendeinen Code und der ist berechtigt, es dann in irgendeinem Mobilfunknetz mitzuspielen vom Hersteller mit was weiß ich, der Telekom abgedealt oder so, und verbraucht halt relativ wenige Daten. Demzufolge ist es dann irgendwie halt in den Kaufpreis von deinem Auto mit reingerechnet, dass es das ein paar Jahre lang machen kann. Und darüber kommuniziert es dann halt mit irgendeinem Server und mit dem Server redet dann auch deine App und darüber finden die sich dann.
Okay, das heißt, es muss nicht im WLAN meines Hauses sein oder so.
Nee, das gibt es manchmal. Das ist dann natürlich dann noch so eine Frage, was mit Updates und so ist. Da ist, glaube ich, über die Jahre auch verschiedenes das ausprobiert worden. Da bin ich jetzt nicht im Bilde, wie das bei Renault ist. Heutzutage, wenn Autos dann so Over-the-Air-Updates machen sollen, so wie Tesla das vorgemacht hat, dann holen die das auch aus dem Mobilfunk. Es gab wohl aber zwischendurch auch so Sachen, wo du dein Auto in dein Heim-WLAN bringen konntest, um, was weiß ich, dem Navi dann zu sagen, so, jetzt kannst du mal ein Karten-Update runterladen. Das ist natürlich dann besonders speziell, wenn dein WLAN nicht bis zu deiner Garage reicht oder du, wie bei mir jetzt, in einem Mietshaus mit 5 Stockwerken wohnst, wo ich mein Auto garantiert nicht in die Nähe meines WLANs kriege. Deshalb macht man sowas heutzutage dann eigentlich eher über diese Mobilfunkschnittstelle, aber Over-the-Air-Updates abseits von Tesla ist noch relativ wenig verbreitet. Das ist jetzt gerade so im Kommen, dass sie das können.
Was ich dann auch festgestellt habe, war, dass ich habe gesehen, dass das Auto irgendwie getrackt wird. Das war mir bisher nicht bewusst. Und dass ich praktisch sehen kann, wo das Auto gerade ist, als die Theresa damit bei der Arbeit war. Und da konnte ich sehen, dass es eben da an ihrer Arbeitsstelle steht. Aber die letzte Information, die ich da irgendwann heute Mittag bekommen habe, war von heute Morgen 8.33 Uhr. Wahrscheinlich der Zeitpunkt, als die Theresa das Auto verlassen hat. Wo ich mich auch frage, so merkt das Auto dann irgendwie, ab da hat es rumgestanden und gibt keine Notwendigkeit mehr da aktuellere Daten zu? Oder ich hatte so dann die Vermutung irgendwie, dass es das über das Handy gesendet hat oder so. Aber das hat es ja wahrscheinlich auch nicht.
Nee, das ist wahrscheinlich, also wie gesagt, ich bin jetzt über den Twingo nicht so 100% im Bilde, aber so meine Vermutung nach allem, was ich gelesen und gehört habe, wie das so läuft, würde ich jetzt vermuten, dass das einfach eine Stromsparmaßnahme ist, dass er in dem Augenblick, wo der Bordcomputer ausgeht, dann erstmal sagt, ja, dann muss ich jetzt nichts mehr senden und sich gegebenenfalls dann umentscheidet, wenn er, keine Ahnung, wenn er entweder angemacht wird oder wenn er bewegt wird, wenn ein Sensor irgendwas Komisches macht und dem Canbus sagt, wach mal auf, hier ist irgendwas seltsam, dass er dann wieder aufwacht und anfängt wieder zu kommunizieren. Aber solange er nur rumsteht und schläft, warum soll er seine Batterien verschwenden mit Mobilfunkverbindungen aufrechterhalten und Zeug senden, was eh immer dasselbe enthält.
Ja, das stimmt. Nun gut, also ich habe da noch nicht alles verstanden. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich habe dann morgens, meine Frau hat mich dann aus dem Bett geholt und ich musste dann ja, dann standen wir vor dem Auto, ich im Schlafanzug, noch nicht mal eine Brille an, bei -7 Grad. Ich habe dann dem Auto irgendwie gesagt, dass es jetzt auftauen soll. Das hat es aber nicht richtig getan. Also irgendwas hat da mit der Heizung, glaube ich, nicht funktioniert. Und das wird ja nicht warm, das Auto, gell? Also das ist, wenn man es nicht schafft, irgendwie die elektrische Heizung anzumachen, dann wird das Ding nicht warm. Da hast du halt Lüftung, wie blöd, aber bringt ja nichts. Also es, so ganz habe ich es noch nicht durchschaut.
Das ist ja fies.
Und genau, wir haben dann am Ende, weil es war so hart gefroren, dass man es nicht mal aufkratzen konnte, sie ist dann mit einem großen Auto gefahren, weil das hat einen Verbrennungsmotor, das wird warm. Das ist dann, am Ende ist das dann, kann das dann doch ein Vorteil sein.
Ja, aber wie ist das denn? Du hast doch da einfach eine Klimaautomatik, oder? Das stellst du da nicht einfach irgendwie...
Ja.
21 Grad ein und drückst noch zusätzlich auf diese Frontscheiben-Max-Knopf, ja, und dann...
genau das habe ich gemacht, aber es wurde nicht warm. Ich stand mindestens 10 Minuten draußen in der Kälte und es wurde nicht warm.
Es war vielleicht noch im Eco-Modus. Obwohl es am Strom hing.
So ganz... Ach, du meinst, es lag daran, dass es im Eco-Modus war?
Ja, das ist zumindest eine der Funktionen, die der Eco-Modus gelegentlich hat, dass die... Also, das kommt immer auch auf den Hersteller an. Nee. Manche,
obwohl es ja Quatsch ist, weil wenn es am Kabel hängt, dann ist ja Blödsinn. Aber das ist eine gute Idee. Vielleicht schalte ich den mal ab und gucke, ob es dann geht.
Ja, das ist zumindest so ein gängiger Trick, um quasi diesem Eco-Modus ein bisschen dieses Reichweiten-Sparen zu ermöglichen, ist so Klimafunktionen zumindest zu reduzieren, nicht zwingend auszumachen, aber sowas wie, was weiß ich, der Klimakompressor frisst vielleicht normalerweise, wenn er voll im Betrieb ist, 1,5-2 kW und ihm dann halt zu sagen, so, du darfst jetzt nur noch mit 250 Watt laufen oder sowas, ja, dann kann er immer noch ein bisschen kühlen und ein bisschen wärmen.
Der ist aktiviert, der Klima, der Eco-Modus, das könnte durchaus sein. Ja, gute Idee. Ich wusste schon, warum ich dich frage. Mal gucken, ob das hilft. Ja, nee, aber eigentlich ist Thema dieser Woche bei mir mein Erdgasauto. Denn
wolltest du ja erst noch im Preis senken, bevor du es unseren Hörern verkaufst. Das ist das Letzte, was ich mich erinnere.
Genau, ich bin nicht bei dem Preis angekommen, wo ich es meinen Hörern, unseren Hörern gerne verkaufen möchte. Aber ich habe es jetzt verkauft, also beziehungsweise wir haben uns geeinigt, der Interessent hat sich's angeschaut und im Nachhinein dann gesagt, er nimmt es und holt es, ich glaube, morgen oder übermorgen. Und da werden wir dann auch einen Vertrag unterschreiben. Also noch ist kein Vertrag unterschrieben, es ist noch nicht wirklich verkauft. Aber ich habe 4.400 Euro erzielt damit, was ich ganz okay finde für ein Auto, was 7,5 Jahre ist und über 100.000 Kilometer hat und nur 12 gekostet hat, als es neu war. Also bin zufrieden und deckt sich auch ziemlich genau mit dem, was mir damals bei VW gesagt hat, was es nach Liste wert ist, was sie mir aber nicht zahlen wollen. Also die hatten ja mir angeboten, irgendwie so 3.000 oder 2.500 sicher. Also so, ja. Genau, wo ich mir dann dachte, ach nee, das probiere ich mal privat und ja, ist genau aufgegangen. Und ja, habe tatsächlich genau das bekommen, was es eben nach Liste auch wert ist. Also von daher. Alles okay.
Ja. Jetzt ein tränendes Auge oder bist du mit deinem neuen Elektro schon so verheiratet, dass du sagst, weg mit dem Ding?
Nee, schon ein sehr tränendes Auge, weil klar, wir fahren super gern Elektro und so, aber das Auto hat uns sehr treue Dienste geleistet und wir lieben es sehr, wir lieben es viel mehr als den Großen, als den Berlingo. Und ja, und haben mit dem auch einiges erlebt. Wir waren damit in Polen und in Holland und ja, und haben halt über 100.000 Kilometer runtergeschrubbt, gell? Das ist halt, das ist einfach ein schönes Auto. Das hat uns sehr viel Freude gemacht.
Das ist echt ein super Auto. Wir haben den ja jetzt auch. Ich fahre auch viel lieber mit dem Kleinen als mit dem Großen. Das ist irgendwie, also jetzt Langstrecke muss ich damit nicht fahren. Aber alles, was so kurz hier im Kreis sozusagen ist, fahre ich dann doch gerne mit dem kleinen Auto. Das ist schon schön, ja.
Ihr habt auch den Erdgas, ne, oder?
Ja, genau.
Mhm. Ja.
Wir wollten ja den kleinen quasi als Erdgas.
Ja. Das ist schon ein sehr sinnvolles Auto. Da kann man nichts sagen. Das ist, ich finde es vom Design gut. Ich finde es auch von dem, was es an Raum bietet, dafür, dass es so ein kleines Auto ist, finde ich super. Und das Antriebssystem ist wirklich toll. Und unheimlich sparsam. Also es war einfach ein sehr lukratives Auto.
Ja.
Ich bin sehr zufrieden.
Fast ein bisschen schade, dass das bei euch jetzt da nicht der E-Up geworden ist. Ne? Die sind aber übrigens gerade zurückgerufen worden. Ich glaube E-Up oder war es CityGo? Gab es gerade einen Rückruf wegen Gefahr für, das ist jetzt dunkle Erinnerung, ich glaube sowas wie Kurzschluss, weil Batterie, irgendwas mit Batterie und Kurzschluss und Brandgefahr ist wohl noch keiner, ist noch nichts passiert, aber vorsichtshalber irgendwie, habe ich neulich gelesen, ist jetzt nur so aus der Erinnerung, bisschen grob.
Ja, VW und Elektro, das haben sie irgendwie noch nicht so drauf, scheint mir. Mal gucken, ob das dann bei deinem anders sein wird.
Willst du da auf irgendwas anspielen? Was sie auf jeden Fall nicht drauf haben, ist Liefertermine einhalten.
Genau, ja gut. Beim Up hatten sie uns ja gesagt, ja nee, also ein Jahr dauert es auf jeden Fall.
Tja. Dann halt nicht.
Genau, dann halt nicht. Dann fahre ich halt lieber schon mal das Jahr über Renault.
Bei meinem hieß es jetzt, kommt Anfang des Jahres, kommt in der ersten Woche, hieß es vom Händler. Dann habe ich irgendwie bei VW mal selber nachgefragt und am Händler sozusagen vorbei, direkt bei der VW-Kundenbetreuung.
Na.
Da hieß es dann, ja, tut uns leid, hier haben Sie mal irgendwie einen Gutschein. Und außerdem kommt Ihr Auto vielleicht im Januar oder Februar. Also ursprünglich hieß es wahrscheinlich Dezember und jetzt heißt es Januar oder Februar. Da ist das Wort wahrscheinlich nicht mehr in der Formulierung. Das stimmt mich schon mal fröhlich, aber ist natürlich genauso dünn.
Und das kommt so. Wie bei Apple Ende des Jahres. Ja, okay, genau. Am 31. liefert ihr ein Gerät aus.
Okay. Mir reicht ja ein Gerät in dem Sinne, aber.
Ja, aber vielleicht liefern sie dir einen Reifen im Februar. Genau. Hier, wir haben ihre Winterreifen schon mal da. Können sie abholen? Ich habe kein Auto.
Danke.
Das ist ungefähr genauso, als wenn sie mir jetzt bei minus 6 Grad sagen, ja, steht beim Händler, aber leider nur auf den Sommerreifen. Die Winterreifen kommen in 6 Wochen.
Oder, ja, oder genau. Sowas.
Sehr gut.
Wo ich dann schon nicht heimfahren will, weil es dann irgendwie so wahrscheinlich auf dem Hof schon Schnee hat und du denkst so, das findet die Versicherung auch nicht cool, selbst wenn ich das jetzt irgendwie mache. Also, keine Ahnung. Wir werden sehen. Also im Moment sagt der Händler, das Fahrzeug sei angeblich produziert, aber im nächsten Atemzug hat er gesagt, er hat noch keinen Liefertermin und er weiß nicht genau. Und er hat nichts gehört. Aber in dem Satz vorher hat er gesagt, er wisse, dass es jetzt fertig produziert ist. Ich weiß nicht, wie diese zwei Informationen zusammenpassen, aber
er verarscht dich.
Das will ich so nicht sagen. Vielleicht hat er ja irgendwas gehört, aber ich...
Ja, aber so passen sie zusammen.
Ja, so dann würden sie zusammenpassen, ja. Er hat angeblich nochmal seinerseits VW nachgefragt und ich nehme mal stark an, dass er als Vertragshändler irgendeinen anderen Kanal hat, den er fragen kann als kundenbetreuung@volkswagen.de, wo ich hinschreiben kann. Ich nehme an, er wird da schon irgendwie andere Möglichkeiten haben. Vielleicht kommt da jetzt demnächst mal eine belastbarere Information. Mittlerweile hat mich schon meine Versicherung angeschrieben und hat gesagt, sie haben doch da hier so eine Versicherungsnummer beantragt und jetzt ist aber noch gar kein Auto zugelassen. Was ist denn jetzt? Wollen sie nicht mal was? Oder sollen wir das jetzt vergessen? Und du denkst dir so, jetzt könnt ihr mal ein bisschen Geduld haben. Das ist gerade mal ein Monat. Ich kann doch da auch nichts für. Tja, wahrscheinlich haben sich mittlerweile die Tarife geändert, also wieder teurer geworden oder so. Ich weiß es nicht.
Kann sein, ja.
Ja, wir werden sehen. Und dann kannst du, dann ist dieses Versicherungsformular, sagt dann, du kannst dann ankreuzen, sowas wie, ja, ist zugelassen, ich schicke Ihnen dann die Unterlagen, wenn das irgendwie schief verloren gegangen ist auf dem Weg von der Zulassungsstelle zur Versicherung, dann musst du es quasi selber rüberschicken. Zweite Ankreuzmöglichkeit, forget about it. Und dritte Ankreuzmöglichkeit, voraussichtlicher Zulassungstermin, Doppelpunkt. Und was soll ich denn da reinschreiben? So, irgendwann demnächst, vielleicht bald hoffentlich. Und
Januar oder Februar.
Ende Februar.
Ja, genau. Also, es ist auch irgendwie, weiß ich nicht, es kann doch nicht sein, dass ich der erste Neuwagenbesteller bin, der bei einer Versicherung so eine Nummer abholt und dann kommt das Auto nicht.
Nee, eigentlich nicht.
Ja, keine Ahnung.
Ja, obwohl, also diese Nummer bestellt mir die nicht, wenn das Auto da ist. Kriegt man doch sofort auch, oder? Also bei uns war das so.
Ja,
das Auto hast du gesagt, so, das Auto ist da. Und dann bin ich zur Versicherung und hab mir so eine Nummer geholt. Das dauert doch nur eine Stunde oder so. Und dann schickt mir die Nummer hin und dann melden die das an.
Ja, also wahrscheinlich ist das ja auch so gedacht gewesen, weil als ich das Auto bestellt habe, sollte es ja quasi eine Woche später kommen, mehr oder weniger. Hat's ja dann halt nicht gemacht. Weiß man nicht so genau. Nun ja, kommt dann später. Ja. Wir werden sehen.
Irgendwann. Können wir mal wieder drüber sprechen hier in dieser Sendung.
Genau.
Was haben wir noch?
Ich hab noch ein ganz kurzes, kleines Thema. Ich mach ja manchmal diesen Podcast mit. Ich fange nochmal von vorne an. Ich mache ja mit Chris von Mumpitz und Glitzer den Podcast Zwei Papas. Und das ist jetzt vor kurzem eine neue Folge erschienen zum Thema Nähen. Aber da ich ja jetzt nicht der letzte Nähprofi hier bin, habe ich da meine Frau vorgeschickt. Und ihr könnt, wenn ihr die letzte Zwei Papas Folge Nummer 9 zum Thema Nähen hört, meine Frau für gut anderthalb Stunden übers Nähen philosophieren hören. Mit dem Chris. Ja, kannst auch noch was lernen. Also der Bob hat was gelernt, hat er vorhin gesagt.
Ja, sehr gute Folge. Und deine Frau ist Podcast Naturtalent. Also sehe dich vor, die podcastet dich an die Wand, wenn sie will. Ein Scherz, aber nee, ja.
Glück hat sie noch nicht so groß Interesse.
Sehr unterhaltsame Folge, fand ich gut. Ich habe auch nicht viel mit Nähen am Hut, noch viel weniger als du. Du hast ja immerhin schon mal so Fliegen und so Sachen genäht.
Das stimmt, ja.
Ich habe, glaube ich, mal bei der Bundeswehr hatten wir doch irgendwie so ein Nähset. Christoph, hilf mir.
Ja,
hatten wir da sowas?
Ja, aber doch, das war doch nur Knopf annähen und Loch stoppen.
Ja, sowas. Ja, genau. Und genau sowas habe ich da mal mit irgendwie ausprobieren müssen. Und das ist dann, das war das. Also insofern, aber ich habe trotzdem interessiert angehört und ich fand es sehr schön, wie dann am Ende der Folge, weil das ja irgendwie auch so eine, die ist auch aus der Vergangenheit, die Aufnahme, oder?
Ja, ja, ist ein gutes Jahr alt jetzt ungefähr.
Genau, also die Aufnahme ist ein gutes Jahr alt und dann macht ihr am Schluss aber nochmal so einen Aufgreifer aus der Jetzt-Zeit. Den fand ich sehr unterhaltsam.
Okay.
Ja.
Den haben wir erst vor kurzem aufgenommen. Ich habe schon wieder echt die Hälfte vergessen.
Das war so der Realitätsabgleich, ob das alles gehalten hat bis heute und so.
Ja, ja.
Und, also die großen Ambitionen von damals und dann so dieses, ja, ich fand das, ich musste sehr lachen. Aber so ist das. Ist ja nicht, ist ja bei allen so gewesen.
Ja.
Aber, ja. Ja, nee, aber so, wie gesagt, ich höre da immer gerne rein. Ihr seid bei mir auf Priority Podcast im Overcast, springt ihr an den anderen 28,2 Gigabyte Dateien vorbei. Kommt dann ganz oben in der Liste raus und dann, ja, wird das gleich gehört.
Sehr schön. Gut, ich glaube, damit haben wir all unsere Themen abgearbeitet für heute. Seid ihr auch so erschöpft oder geht's noch?
Naja, eins haben wir noch. Du musst uns noch in die nächste Runde aufs Gleis setzen.
Ach Gott, ja, richtig.
Ja, nächste Woche schauen wir, ich hab's, jetzt muss ich erst mal gucken, wo es denn steht. I'm thinking of ending things.
Und, genau. Und wer präsentiert uns das?
Das könnt ihr euch mal nächste Woche anhören. Oder willst du es jetzt spoilern?
Genau.
Ich weiß nicht. Wollen wir es nicht?
Nee, ach komm, wurscht. Jetzt ist es so ein schöner Cliffhanger, jetzt lassen wir ihn so. Also ja, ein Charlie Kaufmann-Film, I'm Thinking of Ending Things, nächste Woche in der 664. Und wir gehen mit
keiner,
großen
Schritten auf die 666
zu. Keiner von uns genau. Präsentiert es, genau. Ja, das ist dann hoffentlich Cliffhanger genug, dass ihr alle einschaltet. Und bis dahin müssen wir noch auf sneakpot.de, wo ihr eure Kommentare da lassen dürft und gerne sollt, müssen wir noch nachlesen. Da kam nämlich ein fantastischer Kommentar rein, der dazu kommentiert hat, ich glaube von Björn war der, dass Stefan in irgendeiner Folge, die schon echt lange her ist,
das war wirklich lange her,
Aufholhören gemacht. Also wahrscheinlich auch so jemand mit so 28 Gigabyte auf dem Telefon, die nicht kleiner werden, wie bei mir auch. Und in irgendeiner alten Folge, wo Stefan offensichtlich im Laufe der Sendung immer betrunkener geworden ist, vielleicht sollten wir da jetzt Christoph, wie oft hast du jetzt nachgeschüttet? 5-mal sind wir oder wo?
Ich habe nicht
jetzt
gezählt, aber es war die Nachschütten war auch nicht so viel, aber ich bin total, also es langt.
Es ist aber
stürmisch.
Okay, also Stefan, bei dem hat man es wohl gehört, bei dir geht's jetzt eigentlich noch.
Ich finde, das klingt nicht sehr schlimm.
Ja.
Ja?
Nee. Naja.
Ich neige halt dann manchmal dazu, dass ich ein bisschen krawallig und quatschrederisch werde, wenn ich zu viel in der Sendung
denke. Geht uns allen so.
Nun denn, also, solche Kommentare, wenn ihr euch sowas auffällt, finden wir auch immer sehr unterhaltsam, auch die könnt ihr da lassen. Und nächste Woche mit Mystery-Präsentatorin vielleicht, wir werden sehen.
Schon wieder vergessen.
Hört rein.
Wie hieß der Film?
I'm thinking of ending things. Aber wir werden nicht den Sneakpot beenden, keine Sorge. Ihr seid an dem.
Nur jetzt werden wir darüber.
Das machen wir. Und zwar hier und jetzt. Gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.